Ja, mein Name ist Stefan Rumpf. Ich hatte 1984 den quasi ganz kleinen, unbekannten Betrieb übernommen und nur ganz wenige Insider haben mich vielleicht damals gekannt. Und damals fragte mich noch der Alfred, wir haben uns damals schon mal kennengelernt, ob ich nicht 1990 in der Residence Weine vorstellen wollte, zusammen damals mit Wilhelm Haag. Und das war für mich natürlich eine ganz große Ehre. Es war ein Schneewittchenfest dort in der Residence und ich habe wahrscheinlich dort das Glück gehabt, meinen Lieblingswein wahrscheinlich von meiner gesamten Weingutsgeschichte, eine 89er Bittersberg Auslese trocken vorstellen zu dürfen. Und noch viel schöner war das Zusammenbringen, was auch eine langjährige Verbundenheit zu Wilhelm Haag war, dass ich einer der ganz großen Kollegen direkt zu Beginn meiner Weinbaukarriere erleben durfte. Ganz besonders war natürlich, was ich nicht wusste, dass Wilhelm Haag einem fast die Hand zertrübt und auch seine Sprüche waren, wie er sagte, der Wein hat einen Fehler, er liegt im falschen Keller. Aber das war wirklich der Beginn einer ganz langen Freundschaft und wir haben da immer Kontakt gehalten, wir waren mehrmals in der Residence, er war sehr oft hier bei uns und hat nicht nur Geburtstage, sondern auch seine Hochzeit hier gefeiert. Und das sind eine ganz lange, tiefe Verbundenheit und auch ganz schön war, ich nehme an, das war sein 50. Geburtstag, wie Alfred, wer ihn kennt, er ist ja ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch, auf seiner Luftgitarre die tollsten Lieder gespielt hat und da richtig aus sich rausgegangen ist. Und die Freundschaft zu Alfred hat über alle Jahre hinweg gehalten und er ist ein wirklich langjähriger, ruhiger, ganz lieber Freund und die Freundschaft möchte ich nicht missen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Die Vorstellung meines heutigen Gastes ist relativ kurz. Ehemaliger bester und ausgezeichneter deutscher Sommelier hatte genau einen Arbeitsplatz. Das 2-Sterne-Restaurant Residence in Essen. Wo gibt es heute noch, dass ein Sommelier ein Leben lang 28 Jahre an einer Stelle bleibt, beständig ist, konsequent ist, ein Fundament für das Restaurant für die Gäste bietet? Ist das nicht großartig? Warum gibt es sowas nicht öfters? Und darum freue ich mich so sehr, dass Alfred Vogt heute unser Gast ist. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung aufs Allerherzlichste bedanken, denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Alfred Vogt! Kennst du eine Weinregion, die nach wie vor unterbewertet ist?
Also in Frankreich gibt es sicherlich einige. Also wir waren letztes Jahr in Bordeaux, sind in Saint-Emilion angefangen, haben aber in Montagne gewohnt. Also das sind ja nur ein paar Kilometer. Hm. Du hast ähnliche Rebsorten, du hast dieselben Rebsorten, du hast ähnliche Verhältnisse. Und du findest da sehr, sehr gute Weine, die ja keiner kennt. Wenn du dann aber nochmal 10 Kilometer weiterfährst, dann bist du direkt im Bergerac mit denselben Rebsorten, mit ähnlichen Verhältnissen. Und die, da musst du dich, wenn du im Geschäft bist, musst du dich ja ducken, weil die schmeißt dir den hinterher für einen Preis. Das ist also, wir haben auch ein bisschen was gekauft und es ist auch touristisch sehr interessant da. Und da gibt es sicherlich eine Vielfalt an Regionen. In Deutschland ist sicherlich der Osten immer noch unterschätzt. Da gibt es sicherlich auch viele Vorurteile noch, die wir auch lange gepflegt haben. Aber das ist erst so in den letzten 10 Jahren, haben wir uns da ein bisschen mehr mit beschäftigt und sehen auch, dass da eine gute Arbeit gemacht wird. so sonst die deutschen Regionen sind eigentlich, naja, hessische Bergstraße, da haben wir, hat man aber auch noch nicht so wirklich die, hat man noch nie so die richtigen, besonderen Regionen probiert. Aber das gibt's immer, denke ich mal, das ist auch so eine Wellenbewegung. Manche Gebiete fallen raus aus dem Raster und kommen dann irgendwann wieder. Das ist so, wie der Weinbau alle 30 Jahre neu erfunden wird, werden auch die Moden regelmäßig.
Ja, hat man das so das gerne. Gefühl, ja, vielleicht habe ich von hinten oder einigermaßen hinten anfangen. Der Osten, was ist für dich Osten? Also ist das Sachsen, Saale, Unstrut? Ist das Brandenburg? Ist das Rügen? Ist das Uckermark? Oder wie weit ist da?
Das sind noch die klassischen Anbaugebiete.
Also Sachsen, Saale, Unstrut, ja. Was ja. Überraschend ist, aber teilweise finde ich es total spannend, dass in anderen Regionen, wo es ja früher, 15., 16., 17. Jahrhundert ja eben auch Weinbau gab, klar waren es andere Weine, die dort erzeugt wurden, aber dass dort mittlerweile was entsteht, was erstmal vielleicht interessant ist. Ich weiß nicht, ob es groß sein könnte jemals in unserem Bewusstsein, aber eine gewisse Neugierde entlocken kann. Und aber was du gesagt hast, um zum vorherigen Thema zu kommen, Bergerac ist sowas von großartig. Ich habe tolle Sachen daraus probiert und ich wüsste keine Weinkarte im Augenblick, die wirklich Bergerac in der Tiefe oder die auch die Satelliten, was du ja auch erwähnt hast, Saint-Emilion, auf der Karte hatten, das wirklich lebt, obwohl du dort so unfassbar spannende Preis-Leistungs-Relationen haben kannst, authentische Weine, Weine mit Geschichte, Weine mit Tiefe, eigentlich all das, was wir haben wollen, man muss sie nur erklären.
Tja, das ist dann die Aufgabe.
Also ist sowas eher eine Strafe oder ist es eher eine Chance für den Zombie, diese Weine dann zu erklären und dann sich den Weinen zu widmen?
Auch wenn die Gäste das nicht zu schätzen wissen, dann kann man sie Wein ja immer noch selber trinken. Von daher ist das eigentlich nicht so ein Problem. Ich habe Bergerac habe ich zum Beispiel 1990, 91, ja 91, 92 schon auf der Karte gehabt. Aber das ist, also man kann es eigentlich nur, wenn die Gäste dem Sommelier vertrauen und er ihnen das empfiehlt, zu probieren gibt und der Geschmack dann auch getroffen wird vom Gast. Also Sommelier ist da sicherlich eine sehr wichtige Funktion.
Wie baut man das Vertrauen auf? Ist es also, schafft man das extern, dass jemand sagt, hey, du bist gut, sprich, man kriegt Auszeichnung, man kriegt Artikel oder sonstiges? Ist es eine langjährige Beziehung zu den Gästen? Ist es, dass der Chef sagt, der ist gut? Oder wie bekommt man das Vertrauen?
Also das Vertrauen muss man aufbauen. Ich bin ja Quereinsteiger gewesen und habe sicherlich am Anfang auch Fehler gemacht, weil ich ja nie in der Gastronomie gearbeitet habe. Ich war ja vorher in der Küche. Und das dauert ein bisschen. Man muss halt, man muss sich auf den Gast einstellen. Es war nie mein Ding. Natürlich hab ich immer bestimmte Weine geliebt, gemocht. Die wollte ich ja noch verkaufen. Aber es war nie mein Ding, mich selbst darzustellen, sondern ich wollte immer den Gast davon überzeugen, dass der Wein gut ist, dass er zu ihm passt. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber über die Jahre kriegst du ein Vertrauen. Und ich kann mich noch gut erinnern, heute ist Jura ja in aller Munde, aber wir haben im Jura Urlaub gemacht, haben ein paar Flaschen mitgebracht für die Weinkarte. Und dann war ich natürlich voller Enthusiasmus, so jetzt müsst ihr alle Jura-Weine trinken. Und habe ich dann den guten Stammgästen angeboten und die haben den dann getrunken und haben gesagt, ja, das ist ja alles sehr gut, Herr Vogt, aber nächstes Mal empfehlen Sie uns bitte wieder was anderes. also die haben dann sozusagen schon das Vertrauen gehabt und das wird dann auch nicht so schnell mehr zerstört, auch wenn man mal einen Wein serviert, der Ihnen nicht unbedingt gefällt.
Wo es auch mal ein Griff daneben ist.
Ja, es ist ja kein Griff daneben. Das sind, die Gäste waren noch nicht so weit.
Ja, ja. Aber es ist manchmal ohnehin schwierig, oder? Dass man selber sich so intensiv mit der Weinwelt beschäftigt, so tief da drin steckt und man im Restaurant, im Alltagsgeschäft immer wieder zurückrudern muss und dann sich auf diese Ebene von den Gästen, ohne das irgendwie despektierlich oder negativ zu meinen, runtergradieren muss. Und versuchen muss, fast kindlich zu denken, also in seinem Erwachsenensein.
Ja, aber das, Das ist halt die Aufgabe, ne? Du hast, sag ich mal überspitzt, 50% Grauburgundertrinker und dann hast du 30% Chardonnay-Trinker und dann kommen 20%, die offen sind für alles.
Ja, die richtigen Trinker haben wir noch nicht dabei gehabt. Die sind ja mittlerweile und auch. Und das finde ich ist zum Beispiel so ein Zeugnis dafür, dass viele im Weingeschäft das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einer gewissen Begeisterung, mit einer gewissen Authentizität, auch Rücksicht oftmals gelebt haben, aber ich glaube, der Riesling, dass der wieder diese Anerkennung erfahren hat, ist durchaus ein Stück Arbeit gewesen und eine Arbeit aber von vielen Seiten, von Zombies, von Winzern, von Journalisten und in den letzten 20, 25 Jahren, das ist ja mehr oder weniger genau der Spiegel, als ich auch deiner Karriere richtig eine Erfolgsgeschichte geworden.
Ja, das hat angefangen, ganz allgemein. Deutsche Wein? Nein, sowas trinken wir nicht.
Ja. Und deutscher Rotwein schon gar nicht. Also es war ja
das Katastrophe. War also, ja. Das war noch überhaupt noch kein Thema. und Riesling war ja, Riesling ist sauer und nee, das trinken wir sowieso nicht. Und dann kam er hinzu, dieser Hickhack in den 90er Jahren mit der Bezeichnung. Dann gab es Spätlese Restdüsen, Spätlese Trocken, Auslese, Restdüs, Auslese, Trocken. Das haben die Gäste nie verstanden.
Selbst die Deutschen nicht, die es aussprechen konnten.
Spätlese Trocken, ja, Spätlese ist doch immer süß. Spätlese Trocken war eine Totgeburt. Dann kam er so Mitte der 70er Jahre aus der Pfalz, diese große Gewächsbewegung. Das war ja auch, hat ein bisschen gedauert, so mit Geburtswehen. Aber im Prinzip war das eigentlich der Durchbruch. Weil das verstehen die Leute. Das kennen sie aus Frankreich. Da gibt es ein Grand Cru und ein Premier Cru. In Bordeaux gibt es auch. Und das haben sie dann endlich nachvollziehen können. Die Weine waren das am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, hatten zu viel Restsüße, sind inzwischen deutlich trockener. Aber das ist ja, denke ich, auch mal eine Erfolgsgeschichte von deutschen Winzern, dass sie halt diese Rieslinge aus dem Nicht-Dasein auf die Karten inzwischen der ganzen Welt gebracht haben. Hm. Aber das ist ja Mitte der 90er Jahre bis jetzt ungefähr hält das ja an.
Ist der Peak erreicht? Also findest du, dass der Höhepunkt schon erreicht ist oder siehst du noch mehr Potenzial und Entwicklungsfähigkeit für, also von Seiten der Winzer als auch von Seiten des Konsumenten, des Marktes? Wenn nach wie vor ist ja der deutsche, also es gibt ja unterschiedliche Betrachtungsweisen. Manche sagen, auch das ist nur eine Blase und wir halten uns für die Besten, sind es aber eigentlich nicht in der globalen Betrachtung. Andere sagen, das, was der Riesling erreicht hat, das ist unglaublich in den vor allen Dingen 20, 30 Jahren. Wiederum andere sagen, es gibt kaum einen Wein, der dieses Weltbewusstsein, diesen Weltmaßstab darstellt und so unfassbar günstig ist. In der Relation, also wie siehst du das oder wo ordnest du die Entwicklung im Augenblick ein?
Also die Qualitätssteigerung, die ist da ziemlich steil nach oben gegangen. Es wird sicherlich eine Steigerung geben, aber die Kurve wird deutlich flacher werden. Das beim Konsumenten ist das Potenzial sicherlich noch viel, viel größer. Wir waren bei einem Winzer, obwohl das ja schon sehr weit gegangen ist, wir waren beim Winzer an der Nahe und da standen vier Paletten großes Gewächs. Da habe ich den Winzer gefragt, wo geht das denn hin? Das geht alles nach Norwegen. Das heißt also vier volle Paletten. Das sind 2400 Flaschen, die komplett nach Norwegen gegangen sind. Also die Welt trinkt großen Riesling aus Deutschland, auch trockenen Riesling. Vor 20 Jahren wollten ja alle nur Spätlesen und Auslesen haben aus Deutschland. Ich denke mal, das hat sich stark geändert. Wenn man in spanischen Drei-Sterne-Restaurants essen geht, was haben die auf der Karte? Deutsche Rieslinge. In Italien gibt es das auch sehr, sehr viel inzwischen. Frankreich ist da sicherlich noch ein bisschen, hat da noch Nachholbedarf, aber wenn wir in Frankreich sind, wir nehmen immer ein paar Flaschen Riesling mit. Und hier probiert mal, wir können auch guten Riesling machen. Aber ich denke mal, bei der Qualität des Produktes ist die Spanne nicht mehr so hoch, dass man da nochmal irgendwas Explosives erwarten könnte.
Hat sich die Qualität in der Tat im Vergleich zu den 90er Jahren so gravierend verändert oder hat sich das Bewusstsein und die Offenheit dafür verändert? Also damals gab es ja schon einen guten Riesling, oder?
Ich denke mal, dass ein dritter Faktor hinzugekommen ist, der Klimawandel. dass die Weine einfach inzwischen mehr Schmelz haben, mehr Rundheit, natürlich auch mehr Alkohol, also mehr Fett, mehr Körper, was für viele Konsumenten sehr, sehr, sehr wichtig ist. So dieses karge, geradlinige, säurebetonte, ich glaube, ist klar, meine Frau denkt dann immer an das Forster Ungeheuer von Moosbacher, Jahrgang 1990. Das war einer ihrer besten Rieslinge, die sie je getrunken hat. Aber das, wenn man das heute trinken würde, das war karg und säurebetont. Und das könnte, glaube ich, auf dem Markt mit den aktuellen großen Gewächsen nicht mehr mithalten.
Weil es nicht ausdrucksstark genug ist, oder? Oder also kann man die Substanz des Weines nicht trotzdem erkennen? Das ist, muss man es immer an Kraft, an Fülle, an Stoffigkeit, an Textur oder sonstigen messen, und die Skeletur des Weines fällt immer ab, oder?
Ich habe da eher so an den allgemeinen Konsumenten gedacht. Die Spezialisten würden das sicherlich, oder Riesling-Freunde würden das sicherlich erkennen, dass das auch, dass das damals schon klasse gehabt hat.
Spiegelt sich das in die ganze Welt? Also ist es jetzt zum Beispiel im Piemont, was ja auch für relativ karge, geradlinige, teilweise säurebetonte Weine bekannt ist, Burgund teilweise, ist es dort genauso, oder ist das ein Riesling-Phänomen, was hier einzigartig ist?
Also Piemont erstaunt mich, weil das sind ja auch fordernde Weine. Dass die so eine große Freundeschar haben, wundert mich schon. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Du stehst ja nicht in der Reihe der Jünger.
Ich liebe das Zeug.
Okay.
Aber dass so erfolgreich ist, das wundert mich. Weil es da wirklich was sehr Spezielles ist. Burgund ist anders. Burgund hat immer, also gerade auch die Weißen oder auch Pinots, die sind ja schon, wir haben sehr viel Charme. Dass die so beliebt sind, kann ich gut nachvollziehen. Aber das Piemont, das ist Barolo, Barbaresco mit diesem bissigen Gerbstoff, mit diesen Teernoten, dieser Gradlinigkeit, dass das so erfolgreich ist, wundert mich schon.
Hat es nicht dort mit der Möglichkeit der verschiedenen Qualitätsgeschmacksbewusstseinsstufen zu tun, dass es halt einen Dolcetto gibt, den jeder trinkt, der halt irgendwie charming fruchtig ist, dass es einen Barbera gibt, der ein bisschen anspruchsvoller ist, und dann irgendwie an Feiertagen gibt's halt Nebbiolo, und da sagt der Opa, der ist gut, und dann muss der gut sein, und dann trinkt man es trotzdem, und die das verstehen oder die sich darauf einlassen wollen, den entdecken wollen, die erkennen das?
Boah, schwere Frage. Vielleicht ist es in ein Gebiet, was überall hoch eingeschätzt wird, und deswegen muss man es mögen, das könnte schon sein. Aber glaube ich nicht wirklich. Das ist, Bordeaux hat ja auch bei den meisten Konsumenten einen schlechten Ruf, weil sie schwer sind, gerbstoffreich, was ja überhaupt nicht stimmt. Das ist, da ist es vielleicht umgekehrt, geht es in die andere Richtung los.
Weil bei Bordeaux es ja auch mal schwierig ist, weil wir das Thema ganz auch am Anfang hatten, es leidet ja so ein bisschen unter seinem Ruf, egal in welche Richtung, ob im High-End- und Pricey-Bereich oder im kommerziellen Bereich. Also dieses riesige Gebiet, was so groß ist wie Deutschland, findet ja nicht wirklich eine Gesamtidentifikation, eine Gesamtakzeptanz. Und es gibt ja so viele, die mittlerweile und teilweise am Existenzminimum arbeiten, die nicht gesehen werden, obwohl sie tolle Qualitäten, teilweise großartige Preis-Leistungs-Relationen auf die Flasche zaubern, wo man Bordeaux für 15 Euro bekommt, der durchaus eine globale Präsenz hat und überrascht und reifen kann. Also all das, was man mit einem tollen Rotwein in Verbindung bringt. Aber die kriegen es einfach nicht verkauft und kriegen es auf dem Markt nicht platziert, weil sie da halt nicht in den entsprechenden Vertriebsstrukturen sind und da auch nicht reinkommen. Und das ist ja eigentlich bedauerlich ist, oder?
Ja, wenn ich einen kleinen Bordeaux kaufe, 10 Euro, schon, das fängt schon an 10 Euro, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eine absolut gute Qualität bekomme. Warum die das nicht schaffen, diese Weine zu verkaufen, wahrscheinlich ist das ein Imageproblem, oder dass die Leute denken, das ist alles teuer und das ist aristokratisch, und das ist, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Bordeaux kein Winzergebiet ist, sondern das wird ja im Wesentlichen von großen Konzernen beherrscht, dass das so ein bisschen unnahbar ist. Ich weiß auch nicht. Ich wundere mich auch immer, warum kleine Bordeaux, wenn ich einen Bordeaux für 15 Euro kaufe und den kaufe einen Burgunder, bei dem Bordeaux bin ich sicher, bei dem Burgunder bin ich absolut unsicher, ob ich da nicht den größten Mist mir zugelegt habe. Also ich habe da einfach die Sicherheit, dass die Weine sind. Aber warum groß und unübersichtlich? Das Image richtet sich an Lafitte und Co. und es ist teuer und das Trinken nur Snobs. Ich hab wirklich keine Ahnung. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es in Frankreich ist. Aber die wollen ja 10% der Fläche ausreißen. Ich denke mal, dass der ganze Weltmarkt das nicht aufnehmen kann, was da an gutem produziert wird.
Und darüber hinaus eben auch noch andere Gebiete. Also wie, du hast Bergerac erwähnt, Cahors. Keine Ahnung, es gibt ja so viele Gebiete, die völlig unbeachtet sind, aber eben auch die renommierten Gebiete. Die gesamte Loire ist teilweise so einzigartig, hat so einzigartige Stilistiken, die man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Oder deine Leidenschaft, oder eure Leidenschaft eigentlich vielmehr, Beaujolais. Mhm. Beaujolais ist ja eigentlich ist eine Erfolgsgeschichte, egal in welche Richtung, oder? Also sowohl meines Wissens war es ja so ein Marketingprojekt, dass er den Wein verkommerzialisieren wollten, ihre Sachen verkaufen wollten, deswegen eben diese Primeur Nouveau Marketingstrategie damals etabliert haben, was natürlich dann letztlich ein Genickbruch für das ganze Gebiet wurde und für viele Winzer wurde. Aber auch im Neuzeitlichen, wie sich viele Winzer mit ihren Qualitäten langsam wieder präsentieren, etablieren können und die Außergewöhnlichkeit der Weine darstellen können, ist ja auch in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte. Wenige sehen es aber trotzdem so wie ihr.
Ja, Beaujolais ist ein Spezialfall. Ich hab zum Beispiel keinen Sancerre gemocht und ich habe keinen Beaujolais gemocht. Was mache ich dann? Ich sage, dann kann ja mit mir irgendwas nicht stimmen. Also ich muss da hin. Das war, glaube ich, ein Sancerre. Das war so die gleiche Zeit. Und dann kam eine Einladung von der Sopexa für eine Sommelier-Reise ins Beaujolais. Da habe ich gesagt, ja, das machst du jetzt, auch wenn dir der Wein nicht gefällt. Du probierst es aus. Und spannend war, wir haben reife Weine getrunken aus den 70er Jahren.
Du warst in dem Beaujolais?
Im Beaujolais. Wir haben im Beaujolais dann von den Winzern reife Sachen bekommen aus den 60er, 70er Jahren.
Ja.
Die waren großartig. Was dann aktuell uns zu probieren gegeben worden ist, das war ziemlich belanglos bei den meisten Winzern. Und da habe ich gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann gehst du in jeden Keller und die Keller waren leer. Da waren keine Holzfässer, nichts mehr drin. Die haben also alles, diese Mazeration, Carbonik und abgefüllt und verkauft. Soweit sie es noch verkaufen konnten. Aber bei mir ist hängen geblieben, dass die Weine irgendwann mal gut gewesen sein müssen. Das hat dann so 15 Jahre gedauert oder 20 Jahre und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt mal wieder hin und gucken, was da los ist. Nur eine kleine andere Geschichte. Nach der Beaujolais-Reise haben wir dann Beaujolais-Abend im Restaurant gemacht. Und das war, glaube ich, der feuchtfröhlichste Weinabend, den wir je in der Residence gehabt haben. Also ich glaube, 98% aller Gäste waren total betrunken, kurz betrunken hinterher. Die hatten so viel Spaß. Und da habe ich auch gedacht, irgendwas muss ja an dem Wein sein, wenn die Leute mit dem so viel Spaß haben.
Und war das der Wein? Also hätte man sowas mit einem anderen Wein auch mal? Also hättest du da jetzt Sangiovese Toskana? Rein spekulativ.
Nee, ich glaube, das war
der Wein.
Das ist diese Rebsorte, die so viel Spaß, so viel Freude bei den Gästen auch ausgelöst hat.
Ja.
Das haben wir in dem Maß nie wieder erlebt mit anderen Rebsorten. Ja, und dann sind wir halt 20 Jahre später hingefahren und haben, wie man das dann immer macht, man sucht sich einen guten Gastronomen aus und fragt den, was ist denn hier so? Und haben auch ein paar Winzer besucht und dann haben wir gesehen, dass da doch einiges passiert ist, dass die wieder Fuß gefasst haben. Die haben ja einen Riesenschatz von uralten Rebbeständen. Dadurch, dass kein Geld da war, haben die nie neu angelegt. Die Reben sind alle noch so 50 Zentimeter hoch. In dieser Stockerziehung und ich glaube, alle Menschen, die da im Weinberg arbeiten, müssen Rückenprobleme haben. Das ist also ganz, glaube ich, ganz fürchterlich, da zu arbeiten. Wir haben auch ein paar erlebt, die aufgehört haben, die das nicht mehr weitergemacht haben, weil es ist, wenn du 5 Euro für eine Flasche kriegst und dann hast du einen Frostschaden oder einen Hagelschaden und dann bist du ganz schnell platt. Also ich spreche jetzt nicht von den Krüs, sondern von den Sachen drumherum, die also wirklich nach wie vor ziemlich notleiden. Es gibt da sicherlich einige, die durch viel Engagement sich über Wasser halten, aber da wird sicherlich noch viel verschwinden in den nächsten Jahren.
Als ihr dann dort das erste Mal ernsthaft wart, war das um 2000 ungefähr herum oder war es dann später? Also war es um?
Nee, es war später, ne? 2010 vielleicht sowas.
Und die Weine, wovon du gerade gesprochen hast, das waren also nicht die Grüß, nicht diese 10 Grüß, die ja auch eigentlich in ihrer Art legendär sind, eigentlich so einfach zu verstehen sind, weil ja jede der Grüß eine eigene, also ich glaube Moulin war oder was auch immer, eine eigene Identität hat, sondern das ist dann auch nicht Nouveau oder Primeur, sondern es ist Beaujolais Village.
Ja, genau, ja. Und das geht ja hoch bis 1000 Meter und dann
gibt's, Wahnsinn, oder?
Ja. Das ist ja, und da gibt es also wirklich tolle Lagen und tolle Winzer, tolle Weine. Sehr, sehr bezahlbare Preise, sehr engagierte Leute, junge Leute, die das machen.
Auch im High-End-Bereich, also man kriegt für 20 Euro da so viel Qualität, die lagerfähig, die lebensfähig ist, die großartig ist. Aber es gehört ja rein weinbaurechtlich, meines Wissens zum Burgund, rein vom Verwaltungsrechtlichen zum Rhonetal. Was ist denn jetzt, weil die einen sagen, es ist klimatechnisch eigentlich ein bisschen Burgund, aber eigentlich auch ein bisschen Rhone. Bodentechnisch ist ja eigentlich mehr Rhone. Wie würdest du es sehen, wie würdest du es einordnen?
Ja, bodentechnisch, es gibt viel Granit, aber es gibt auch Vulkan und Schiefer. Also ist schon sehr, sehr, sehr gemischt.
Aber kein Kalk?
Nee, Kalk? Nee, gibt's nicht. Ne,
da.
Nee.
Also daher dann eigentlich mehr Rhone, mehr Kuroti, die von der Grundrichtung, so vom Gefühl her, von der...
Die Nordrhone, ja. Also von landschaftlich auch, ja, eher. Aber von den Menschen her so ist es eher burgundisch. So der Typ, so mit Baskenmütze und gutes Essen. Aber das hast du im Raum von Lyon ja eigentlich auch. Also das ist, ja, Übergangsregion. Aber sie wollen sich ja schon deutlich von Burgund abheben.
Wollen Sie das? Sie sehen sich selber nicht als Burgundian und...
Also die wir kennengelernt haben, die wollen eine eigene Identität aufbauen.
Kann man aber die Weine, wenn man sie probiert, fast eine leidenhafte, nee, ist eine leidenhafte Frage, nicht doch mit Burgund eher vergleichen als mit der Rhone? Würde ich fast sagen. Also im Alter, klar. Ich finde, im Alter werden die total burgundisch. Wenn die 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben. Insofern man die Weine heutzutage noch bekommt. Aber in der Jugend, wer sind die da nicht
auch? Ja, so findest du aber auch Gamays mit so pfeffrigen Noten.
Ja, das ist Syrah auch zu finden ist. Ja, stimmt.
Also ich würde es schon als Übergang irgendwie so bezeichnen.
Interessant, weil es ja eigentlich ein Pinot-Klon ist. Oder eine wilde Kreuzung aus Gaze Blanc und Pinot. Mhm. Und da ist schon dieser Ursprung dann verankert sein müsste. Gibt es die Rebsorte eigentlich sonst irgendwo? Ich habe die noch nirgends, also hat, glaube ich, auch noch nie jemand versucht. In Sachsen, witzigerweise, weil du von Mitteldeutschland erwähnt hast, hat der Jannik Schumann initiiert, dass es auf Wackerbarth angebaut wird. Dort hat man die Zukunft dafür gesehen, sonst in der Welt, glaube ich, nirgends, oder?
In Kalifornien gibt es ein bisschen, was wir auch mal probiert haben, aber ja, ich meine, in Frankreich ist es ja ganz, ganz gut verteilt eigentlich bis zur Loire hoch. Aber sonst in Twist wüsste ich auch nicht, dass das irgendwie. Auch Südafrika auch nicht, ne.
Ja, glaube ich nicht. Nee. Aber eine spannende Rebsorte, also die durchaus interessante Weine erbringt und auch lebensfähige Weine.
Auch Vielfalt auch.
Ja.
Also man denkt ja, also klar, die 10 Grüß unterscheiden sich schon deutlich und wenn du dann weiter in den Süden gehst, wo wir uns gar nicht gut auskennen, ist ganz im Süden, also die goldenen Hügel da, da haben wir uns noch nicht mit beschäftigt. Da haben wir wohl letztes Jahr ein super Chardonnay kaufen können. Der war also echt, der war echt klasse, aber sonst.
Was total Spannendes ist, also Weißwein. Das ist, glaube ich, nur 1% der gesamten Anbaufläche. Aber teilweise, was ich probieren durfte, also sowohl Chardonnay als auch Aligoté, war richtig, richtig überraschend, auch von der Entwicklungsfähigkeit, von der eigenen Identität, auch in der Kombination mit den Böden. Was ich total interessant finde, was ich noch nie gesehen habe, also hier, weil das, glaube ich, ausschließlich für Japan produziert wird, ist Beaujolais Rosé. Die haben das, glaube ich, initiiert in den 90er Jahren, dass die Rosé aus dem Beaujolais trinken wollten. Und es gibt, glaube ich, im Jahr 60.000 Flaschen oder sowas, die gehen komplett nach Japan. Habt ihr mal einen gehabt?
Nee, habe ich nicht
gehabt. Witzig, also es ist so ein Lebensziel von mir, Beaujolais Rosé zu trinken. Das stelle ich mir auch vor, dass der toll reifen kann und durchaus interessant sein könnte. Aber die Grüß, wenn wir die so ein bisschen vernachlässigt haben, sind ja eigentlich in dem Sinn ähnlich wie im nördlichen Burgund ganz einfach. Dass jedes Grün eine eigene Identifikation, eine eigene Authentizität, ein eigenes Geschmacksbild hat, man durchaus ein Brühe vom Moulin-Vin, weil wir gerade die beiden schon hatten, unterscheiden kann und das auch herausschmecken kann, oder?
Ja, absolut, aber natürlich hat auch der Winzer einen riesen Einfluss.
Ja.
Wenn du halt mit mehr Gerbstoff arbeitest und so, dann kriegst du auch in Saint-Amour vielleicht einen Moulin-Vin in der Richtung hin. Also wir haben ein bisschen Schwierigkeiten inzwischen, das zu unterscheiden. Wenn du in einer bestimmten, bei einer bestimmten Winzerriege probierst, die versuchen ja alle Struktur reinzubringen, Lagerfähigkeit und so, dann wird es manchmal schon sehr, sehr schwer zu sagen, das ist jetzt ein Renier und das ist ein Julien Nasse oder so. Wobei Renier ja eigentlich der leichteste eigentlich ist.
Gibt es da eine Wertigkeitsabstufung, wo man sagt, das ist die absolut potenteste, also das ist, keine Ahnung, der Mont Rocher, das andere ist der Chassagne de Puny Mont Rocher, das nächste ist der Saint-Aubin, das dritte ist der, also gibt es sowas bei den Crus auch, oder kann man das so gar nicht sagen?
Ja, ich meine, Moulin-Vin ist sicherlich top, dann gibt es aber auch Morgon, da kommt ja der Begriff her, morgoniert, also ein Wein kann gut reifen, wenn er morgoniert. Und dann Côte Bruy, die halt von diesem Vulkangipfel da, die Spitze. Aber dann natürlich auch mit den Namen hat da was zu tun. Saint-Amour ist natürlich was Romantisches, was in bestimmte Kisten so reinpasst. Fleury finde ich total interessant, weil den Fleury kriegst du ganz leichte, einfache, einschmeichelnde, charmante Weine, aber auch unheimlich gut strukturierte und kraftvolle.
Ja.
Die Lagen sind ja auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wahrscheinlich ist die Einzellage sogar noch wichtiger als die Großlage sozusagen.
Schreibt aber kaum jemand eine Einzellage drauf, oder?
Kommt schon, ja.
Ja,
kommt
jetzt schon. Mittlerweile ist es. Ja. Ich habe das kaum gesehen, leider. Also.
Aber ist natürlich kompliziert für jemanden, der von außen kommt, ne, das dann so nachzuvollziehen und einzuschätzen. Ne?
Markt wahrscheinlich komplett Frankreich, oder? Also die verkaufen, glaube ich, alles dann irgendwie, wahrscheinlich Paris oder Südfrankreich.
Das wir haben letztes Jahr ein relativ junges Winzerpaar kennengelernt, die Côte Bruy angefangen haben. Und die haben das also wunderschön erklärt. In der Ausrichtung ist mehr der Boden. In der Ausrichtung mehr der, also die machen drei verschiedene Grüs. Und die haben wir dann nebeneinander probieren können und das war total nachvollziehbar, wie dort die Lage das und unterschieden hat. Und das an einem relativ kleinen, überschaubaren Weinberg. Das ist schon spannend, aber da muss ich mit beschäftigen. Das ist ein Thema, wo du erstmal 6 Wochen da Urlaub machen musst.
Es gibt schlimmere Gegenden, das heißt doch.
Glaubt ihr, ihr könnt mediterrane Eleganz und Charme und alpine Frische und Präzision euch gedanklich in einem Wein vorstellen? Schwierig, finde ich. Bis ich einen Wein aus dem Weinbaugebiet um den Kalterer See gefunden habe. Und die Kellerei Kaltern, eine Institution des Südtiroler Weinbaus, demonstriert mit ihrem Quintessenz Caldera See Classico Superiore 2023, dass die dort zur Einzigartigkeit aufblühende Rebsorte Vernatsch weit mehr ist als ein einfacher Zeuge lokaler Weintradition. Dieser Wein ist ein Ausdruck jahrhundertealter Handwerkskunst, modern interpretiert, in einer Perfektion vollendet, die seinesgleichen sucht. Ja, in Südtirol funktioniert der Genossenschaftsgedanke und die Kellerei Caldern ist eine der traditionsreichsten Winzergenossenschaft Südtirols, gegründet aus der Überzeugung heraus, dass die Stärke der Region in ihrer Gemeinschaft liegt. Ihre Wurzeln reichen über ein Jahrhundert zurück, als sich Winzer zusammenschlossen, um gemeinsam nicht nur eine besondere, sondern die höchste Qualität zu erzeugen und den Kalterer See als exzellentes Terroir zu etablieren. Heute zählt die Kellerei Caldern zu den führenden Botschaftern Südtiroler Weinbaukunst. Was ist ihr Erfolgsrezept? Wahrscheinlich, und das wird oft zitiert, es wirkt fast ein bisschen abgedroschen, aber hier wird es gelebt, die Verbindung von Tradition und Innovation. Wenn ihr einmal dort in diesem Gebiet, einmal dort in der Kellerei seid, dann seht ihr, dass die Ursprünglichkeit der Region respektiert wird, dass auf akribische Selektion gesetzt wird, dass naturnahe Bewirtschaftung keine Marketingworte sind und dass man es genau dadurch schafft, die Authentizität und den Tiefgang in den Wein zu etablieren. Und ich finde, der Quintessenz Caldera See 2023 ist ein absolutes Paradebeispiel dieser Philosophie und zeigt, dass Vernatsch, wenn mit Präzision vinifiziert, außergewöhnliche Eleganz und Komplexität entfalten kann. Okay, was ist mit Präzision vinifiziert? Dieser Wein beginnt seine Reise in den besten Weinbergen rund um den Caldera See, wo alte Vernatschreben, teilweise bis zu 70 Jahre alt, tief in den Böden aus Dolomitkalk, Mergel und Schotter greifen. Das herrlich sanfte Klima, beeinflusst von mediterranen Strömungen und alpinen Kühlelementen, ermöglicht eine langsame und gleichmäßige Reifung, vor allen Dingen eine Ausreifung der Trauben. Ja, und der Vernatsch fand hier seine Heimat. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass Vernatsch im Mittelalter in Klosterweinbergen Südtirols eine große Rolle spielte. Der Name Vernatsch stammt vom lateinischen Vernaculus ab, was einheimisch bedeutet. Ein Hinweis darauf, dass diese Rebsorte immer eng mit der Südtiroler Weinlandschaft verbunden war. Klar, wir in Deutschland kennen sie als Trollinger. Und diese Bezeichnung stammt von Tirolinger ab und verweist auf die Südtiroler Herkunft dieser Rebsorte. Sie wurde vermutlich im 17. Jahrhundert über Handelswege ins Württembergische gebracht. Im 19. Jahrhundert war Vernatsch die dominierende Rebsorte Südtirols und galt als Alltagstrunk für Bauern und Adlige gleichermaßen. Und die wichtigsten Appellationen für Vernatsch in Südtirol sind San Magdalena, natürlich auch der Meraner Vernatsch, aber über allen schwebend ist ohne Frage die DOC Caldera See Classico Superiore. Dort in Südtirol beträgt die Anbaufläche ungefähr ein Viertel Württembergs, nämlich 500 Hektar, und ist ein Geschenk für die Rebsorte, wenn sie auf diesen kalkhaltigen Dolomitböden, den lehmigen Schotterböden und dem samtigen Mergel mit der extrem guten Wasserdurchlässigkeit, was eine tiefe Wurzelbildung fördert und gerade in den warmen Sommern eine Bewässerung oftmals ausschließt, ihre Heimat findet. Klar kann diese Rebsorte auch zum Massenträger werden und spielend 100-120 Hektoliter erbringen, aber durch eine extrem strenge Ertragsbegrenzung von 30 bis 60 Hektolitern, biodynamischen Anbau und selektive Klonforschung wird Vernatsch in den letzten Jahren wieder als hochwertige Rebsorte anerkannt. Und nicht zuletzt verantwortlich zeichnet sich dafür die Kellerei Caldern. Denn hier steht der Vernatsch in exponierten, in sehr außergewöhnlichen Lagen, in einer Höhe von idealen 200 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, und wenn er solche Möglichkeiten hat, wenn er so verwöhnt wird, wenn er so gefördert, erzogen, wenn er so diszipliniert wird, dann kann man verstehen, warum nicht wenige den Vernatsch stilistisch betrachtet mit den Gamay aus dem Beaujolais gleichsetzen. Und wenn er dann noch ein so typisches Aromenbild wie der Classico Superiore 2023, das an rote Kirschen, Erdbeeren, Hagebutte, Mandelfeilchen und leichte Kräuternoten erinnert, in sich trägt, wenn man diese kalkigen Noten am Gaumen spürt, wenn einen diese Geschmackslänge, diese feinen Texturen und diese wunderbare Frische, diese zarten Tannine faszinieren dürfen, versteht man, warum diese Rebsorte dort in dieser Region und weit darüber hinaus so anerkannt ist. Es gibt Weine und auch unter den Vernatschwein, die einfach nur genossen werden. Und es gibt Wein, die Geschichten erzählen. Der Quintessenz Caldera See 2023 ist zweifellos Letzteres. Er lädt ein, die Geschichte des Südtiroler Weinbaus mit jedem Schluck zu erleben. Er ist definitiv kein glattpolierter Publikumsliebling, der sich überall anbietet. Er ist eigenständig, charakterstark und verdammt ehrlich. Quintessenz Caldera See Classico Superiore 2023 ist der geschmackvolle Beweis, dass Vernatsch kein leichter Sommerflirt sein muss. Kein Mainstream, kein Chichi, einfach pures Caldern im Glas. Der Quintessenz Kalterer See 2023 ist ein Statement für Südtirol, für den Vernatsch und für den Genossenschaftsgedanken. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Aber war es dort nicht so, weil du sagst, ihr wart in den 90er oder Anfang der 90er Jahre dort, habt die Sachen probiert, es gab dort noch Sachen aus den 60er, 70er Jahren, dass wie im restlichen Burgund die Böden komplett kaputt waren, übersäuert waren, voller Chemie waren, also total verdorben waren, war es dort anders oder war das der Grund, warum dann alles bergrunter und bergab ging und man total auf Kommerz gesetzt hat?
Das war ähnlich. Es gibt ja diesen Silvian Partei, der so ein bisschen mit verschiedenen, auf verschiedenen Weingütern da auf Bio umgestellt hat, Ende der 80er Jahre. Mir fällt jetzt nicht das Weingut ein, der Mann ist gerade gestorben in Morgon. Die haben das damals umgestellt, die haben damit angefangen. Und das war auch dieser Morgon, auch war der einzige Wein, der uns auf dieser Reise damals in Beaujolais wirklich gefallen hat. Mhm. Ungeschwefelt damals schon. Also war sicherlich ein Pionier. Pacalet hat da mitgearbeitet in dem Weingut. Ist ja dann zu Priory Rock und hat dann heute ja einen eigenen Weinhandel. Aber das war da ähnlich. Mhm. Dass die wirklich aus diesen kaputten Böden rauskommen mussten. Vielleicht war es in den 60er, 70er Jahren noch nicht so schlimm. Mhm. Weiß nicht, dass sie dann halt gerade durch Beaujolais Nouveau halt viel produzieren und dass sie dann endgültig den Böden den Rest gegeben haben. Ne? Wobei die Winzer in den oberen Reihen, die haben bestimmt nicht das Geld gehabt für so viel Chemie. Mhm. Die werden wahrscheinlich immer so gearbeitet haben. Ne? Ja.
Also aber nach wie vor ist schon Masse das, was überhand produziert wird, oder hat sich mittlerweile das kehrt gewendet, wie teilweise in manchen Regionen in Deutschland auch, dass man merkt, okay, wenn ich Qualität produziere, dann kann ich langfristig doch ein anderes, auch wirtschaftliches Fundament bauen, oder kann man das so in der Gänze gar nicht, weil es gibt ja Jahre, wo in Beaujolais mehr Wein produziert wird als im gesamten restlichen Burgund. Also es wird da auf diesen 20.000 Hektar schon noch einiges dann irgendwo herausgearbeitet, aber es kommt irgendwie so mehr, vielleicht ist meine Betrachtung qualitativ mehr rüber und mehr.
Ja, ich glaube, diese Beaujolais Nouveau hat, glaube ich, noch ein bisschen Berechtigung in Japan, da läuft noch ein bisschen was. In Frankreich hört man immer, aber bei uns, ich weiß, ich habe ewig keine Flasche mehr.
Seit Schlecker tot ist, ist das auch tot, ne?
Irgendwo gesehen, dass sie so viel produzieren. Aber es gibt ja halt noch große Handelshäuser,
ja.
die das vermarkten. Ne? Und das hat uns überrascht, wenn wir nach Paris kommen und wir gehen in ein ganz einfaches Bistro was essen. Die haben in der Regel alle noch 3-4 Crus und ein Beaujolais Village auf der Karte. Also das scheint in der französischen Gastronomie noch sehr, sehr gut zu laufen, weil sie halt bezahlbar sind und jedem schmecken und natürlich auch eine gewisse Grundqualität haben. Aber bei uns ist das schwierig, denke ich mal.
Ich finde aber, in dieser Grundqualität haben die immer noch jetzt wenn wir im Bistro gedanklich in Paris irgendwo sitzen, trotzdem ein anderer Geschmacksanspruch. Die trinken den Wein einfach, weil sie den Wein trinken. Also es ist nicht so, dass die einen Feuertanz drum machen und da versuchen, irgendwelche Aromen rauszulösen, sondern teilweise aus halben Wassergläsern, dass die den da raustrinken. Aber sie würden nicht allen Mist trinken, sondern man hat schon Geschmack. Mhm. Und das finde ich eigentlich bewundernswert, wie der dort gelebt wird und dass man selbst in dieser Auswahl dort ein gewisses Qualitätsgrundbewusstsein dann irgendwo hat.
Ja. Ja. Also ich kann mich erinnern, meine ersten Reisen nach Frankreich in den 70er Jahren, haben wir ja kein Geld gehabt, dann sind wir in den Supermarkt gegangen, Pfandflaschen, ein Liter Pfandflaschen, das war eine ordentliche Qualität. Dann haben wir gedacht, jetzt holen wir mal uns was anderes, Côte du Rhône oder so, das war dann nicht gut. Also das waren halt so ganz einfache herbe Weine. Bei den anderen hat man gemerkt, da hat man versucht, irgendwie was besser zu machen, das hat nicht funktioniert. Das haben wir über viele Jahre getrunken. Das waren so Literflaschen mit so einem Plastikstopfen oben drauf. Hat drei, vier Francs gekostet.
Aber.
Also im Prinzip gar nichts. Ja. Aber wir waren glücklich. Ne? Ja.
Das war der Einstieg für dich beim Wein?
Ja,
also waren es diese Pfandflaschen damals oder war es was anderes, schon, wo du sagtest, das war mein Opener, da bin ich, das ist mein Weinvirus.
Der Einstieg war eigentlich nach dem Abitur, da sind wir mit dem VW Käfer durch Europa getourt, also durch Jugoslawien, Griechenland, Italien, Frankreich zurück, haben überall Weine probiert, also es war für uns Neuland, wir essen und trinken das, was das Land zu bieten hat. Mhm. Jugoslawien ging so, Griechenland war ganz grauslich, war alles mit verharzt. Italien auch nicht so, hat auch nicht so recht gefunkt.
In den 70ern war das auch nicht einfach, also wenn man da nicht, ja, also wenn man sich zurückerinnert, also Apulien war noch nicht wirklich weit entwickelt, oder keine Ahnung, Kampagnen oder, ja.
Und dann haben wir zufälligerweise in den Weinbergen von Château Neuf-du-Pape übernachtet.
Ah, toll. Ja,
einfach den Schlafsack raus und in die Weinberge gelegt. Das war in Frankreich damals kein Problem, da hat sich keiner drauf aufgeregt. Ja. Wir haben unseren Dreck wieder mitgenommen und dann war es gut. Ja, dann sind wir in einen Ort gegangen, wollten was zum Frühstück holen und haben überall offene Weinkeller gesehen. Und dann haben wir gefrühstückt und haben gesagt, jetzt gehen wir mal irgendwo was probieren. Und dann sind wir vier, zwei Mädels, zwei Jungs, sind dann da rein und die wussten genau, die kaufen nichts. Aber die haben uns alles zu probieren gegeben. Also ich habe damals bis Jahrgang 59 zurück Château Neuf-du-Pape probieren dürfen.
In den 70er Jahren?
Ja.
20 Jahre alt, Chateau
Neuf-du-Pape. Und das, da hat's Klick gemacht. Da habe ich gedacht, das Wein ist ja doch noch was anderes. Und das ist so eine Liebe geworden und wir sind wirklich ab diesem Zeitpunkt jedes Jahr mindestens einmal nach Château Neuf-du-Pape gefahren.
Im Käfer.
Und haben da Wein gekauft und getrunken und gegessen. Und das bestimmt über 10, 15 Jahre lang haben wir das gemacht.
Ist der Zauber noch erhalten? Also wenn du heute noch nach Château Neuf fährst, hast du das gleiche Gefühl?
Die Ortschaft ist fürchterlich geworden. Das lohnt sich kein bisschen mehr. Die Weine sind ja sehr alkoholisch, bis 16%. Also ich bin so ein bisschen übergeschwenkt nach Gigondas. So etwas höhere Lagen Gigondas, das trinke ich jetzt eigentlich lieber als Château Neuf-du-Pape. Mhm. Wobei es immer noch natürlich großartige Sachen gibt. Mhm.
So. Und dann, als du den Château Neuf-du-Pape-Bug in dir hattest, dann wolltest du sofort Sommelier werden. Nee. Ja, irgendwie kommt ein Studium dazwischen, oder? Irgendwie kommt dann noch eine ganz andere Karriere, beziehungsweise eine andere Entwicklung. Weil, wenn ich das zurückrechne, die Residenz hat zugemacht. Da wurdest du, glaube ich, gerade 60. Das waren 28 Jahre. Bis zum Abi fehlt dann rückgerechnet dann irgendwie ein ganz großes Stück.
Ja, ich habe studiert. Ich wollte Lehrer werden eigentlich. Ich habe angefangen mit Sozialwissenschaften und Geschichte. Und dann kristallisierte sich heraus, dass kein Lehrer eingestellt wird.
Ach.
Damals. Was man im Nachhinein festgestellt, dass es ein großer Fehler war.
Ja, wie so oft im.
Ja, dann bin ich umgeschwenkt, habe nur noch Erziehungswissenschaft studiert. Ich wollte dann halt Eheberatung machen, Erziehungsberatung, sowas in die Richtung. Das hat sich dann ein bisschen hingezogen und ich habe mich beworben, keine Stelle gekriegt und dann, ja, da muss irgendwas muss machen. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Ich würde gerne eine Umschulung zum Koch machen. Und die waren hell begeistert, sofort. Suchen Sie aus, wir bezahlen das.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht in der Residenz 89 bis 91. Bin aber während der Zeit schon in Service gegangen.
Und damals schon in der Residenz?
Ja, das war, ich war ja schon so ein bisschen weinaffin. Da gab es damals die Zeitschrift Alles über Wein.
Ja, vom Woschek Verlag.
Ja, vom Woschek. Und da waren drin die 100 besten oder 150 besten Restaurants in Deutschland.
Ja.
Habe ich mir alle von oben runter rausgesucht, die in Nordrhein-Westfalen waren, die habe ich angeschrieben und mich beworben. Und da war ich dann, ich war im Hugenpot, ich war damals in Mülheim Kamin. Mhm. Das war auch so ein weinaffines Restaurant. So war es und halt in der Residenz. Und ich kam in die Residenz rein und habe gesehen, Also entweder hier oder gar nicht. Das war so.
Liebe auf den ersten Blick.
Genau.
Ist ja schön.
Das hat sich dann noch ein halbes Jahr hingezogen, weil die hatten keinen Platz. Ja. Und die hatten einen Umschüler, der wohl ein bisschen schwierig war. Da waren die auch skeptisch etwas so, ne? Aber dann habe ich da die Kochausbildung gemacht. Bis 91. Bin aber während der Zeit schon in den Weinservice, so als Quereinsteiger.
Dann direkt in den Weinservice. Also es gab damals noch keine Ausbildung. Es gab ja noch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Sommelier zu, sondern man wurde dann zum Sommelier berufen, hat sich von, wie waren die Gäste damals im Vergleich zu jetzt? Also waren es andere Gäste, hatten die andere Neugierde, hatten die anderes Wissen, hatten die eine andere Bereitschaft, Geld auszugeben, haben die Wein mit Bier vermischt, oder was war dort in der Zeit? Weil kaum jemand kann aus der Zeit noch erzählen, das finde ich so schön.
Ich denke mal, die waren noch offener. Es wurde natürlich noch Bier getrunken, also das war noch so eine Übergangszeit. Die waren aber schon sehr, sehr offen für Wein, allerdings dann in der Regel französischen Wein. Mhm. Da gab es eine kurze Phase, wo alle australischen haben wollten. Deutscher Wein war schwierig. Mhm. Und so, ich meine, wir sind zwar keine richtigen Patrioten, aber schon Weinpatrioten, haben natürlich versucht, deutsche Weine dann auch zu verkaufen. Das war am Anfang sehr, sehr, sehr mühsam.
Ist das, wenn ich zwischenfragen darf, in der Tat, dass man das selber für den besten Wein hält oder dass man aufgrund der regionalen Nähe öfters halt bei deutschen Winzern ist, sich davon inspirieren lässt und damit deren Arbeit wertschätzt und das ins Restaurant trägt?
Ja, also ich meine, damals waren sie sicherlich französische Weine zwei Klassen besser als deutsche. Das ist schon, aber wenn man halt den persönlichen Kontakt hat und auch so den Fortschritt sieht in der Weinbereitung, dann legt man sich dafür auch ins Zeug.
Ja.
Ganz klar.
Waren die, wenn du sagst, zwei Klassen besser, die Franzosen, waren die auch zwei Klassen teurer damals schon? Oder war das so ein Preisniveau?
Das ist vielleicht eine Klasse teurer.
Ja.
So. Also ich habe ja das Glück gehabt, es gab halt eine gut bestückte Weinkarte mit Bordeaux bis in die 20er Jahre zurück,
wow.
Burgunder bis in die 40er Jahre. Also dass ich dann da auch sehr, sehr gut lernen konnte, weil das Zeug wurde auch noch verkauft. Weil es noch nicht so überteuert gewesen
ist. Ja. Aber Lernen war damals ein anderes Lernen, ne? Stimmt. Learning by Drinking.
Also es gab, ich glaube, Heidelberg hat ein Jahr später aufgemacht. Das war ja. Damals gab es in Deutschland keine Sommelier-Ausbildung.
Gab es für dich aber irgendeinen Sommelier, wo du sagtest, der hat einen Ruf in Deutschland oder den finde ich toll oder so? Wie der es macht, finde ich es interessant. Oder es wurde ja auch kaum darüber geschrieben, es war noch kein Thema. Aber hat dich jemand inspiriert damals schon? Oder?
Also ich habe mich eigentlich mehr so an den Winzern orientiert. Mhm. Weil das ist direkt, also die kann ich dann direkt fragen, warum ist das so, warum ist das so, was macht ihr da und so. Das war für mich so das Unmittelbarste. Und die haben ja auch manchmal das erzählt, was wir hören wollten.
Ja.
Und das hat mich dann manchmal schon geärgert, dass man dann, die sollten verdammt nochmal ehrlich sein, warum das so ist.
Ja.
Und dann kann ich mich erinnern, habe ich einen Werner Knipser gefragt, warum habt ihr das denn jetzt so gemacht? Und hat er keine Antwort mehr gewusst, wir haben keine Zeit gehabt. Und da habe ich gesagt, genau das will ich hören.
Richtig.
Ehrlichkeit will ich hören.
Ist auch ganz wichtig, auch fürs Verständnis selber, also wo man es dann einordnen kann. Ja, manchmal ist es halt schwierig, weil manche mit der Ehrlichkeit nicht umgehen können. Und dann halt so diesen, was ich auch sehr wichtig finde, ist das Zuhören. Also, dass man den Winzern zuhört, ist enorm wichtig. Und auch mit deren Informationen versucht zu arbeiten, seinen Wissensfundus aufzubauen. Und vor allen Dingen, und was manchmal, glaube ich, ein ganz großes Problem bei meiner Generation, die dann nach euch angefangen hat, dann mehr oder weniger ist, dass man glaubt, Winzer belehren zu müssen und sagt, mach das doch mal so oder das ist gut oder nicht gut. Also die machen es ja mehr oder weniger auch mit einem gewissen Bewusstsein und mit einer gewissen Erfahrung. Wenn sie was wissen wollen, dann fragen sie danach. Aber mehr oder weniger die eigene Meinung dann zum Besten zu geben und über die Meinung, die Erfahrung der Winzer zu stellen, finde ich manchmal ungehörig.
Ja, wir waren ja eher demütig und haben zugehört.
Ja, was einen dann vielleicht auch manchmal weiterbringt, glaube ich. Ja.
Das natürlich nachgefragt, das ist klar, ja. Warum das so und so gemacht wird. Und
ja. Wie konnte man sich damals sonst noch weiterbilden? Google gab es ja nicht.
Nö, Bücher gekauft. Ich habe meine ersten Winzertermine in Frankreich habe ich gemacht. Ich habe einen Brief hingeschickt.
Ach.
Ich habe einen Brief an Chateau Rayas geschickt. Oh. Wir sind dann und dann da, dürfen wir vorbeikommen, eine Weine probieren.
Und die haben zurückgeschrieben, gesagt,
nein, die haben nicht geantwortet. In der Regel haben die nicht geantwortet. Dann bin ich da hingekommen, habe gesagt, schön brav gesagt, ich habe angerufen. Dann hat er, wir waren zu viert, hat er uns von oben bis unten angeguckt und hat nichts gesagt, nur gesagt, kommt rein. Und dann durften wir trinken.
War es damals schon der große Name, dieser bewusste Name?
Dass also, es war auf jeden Fall mit Abstand der teuerste Chateau Neuf du Pape und den wollte ich unbedingt probieren.
Ja,
das
ja.
war so. Das war so das Ziel.
Wow. Aber eher einen Brief zu schreiben für einen Termin und man sich das in der heutigen Zeit vorstellt. Also auch diese Ehrfurcht, diese Vorfreude zu haben, diese dann manchmal auch Demut dann letztlich vor dem Schaffen und das fehlt so. So manchen eigentlich.
Ja, und dann vor Ort immer in ein gutes Restaurant und ein Sommelier gefragt, wo müssen wir hingehen? Was ist hier? Das ist.
Ist das nach wie vor ein Thema oder ist das aus den 80ern, 90ern, wo man eben kein Google Maps hat oder keine Google-Bewertung oder keine Parker-Bewertung, wo man eben vor Ort fragen musste? Also macht ihr das nach wie vor noch so, dass ihr in Restaurant die Sommeliers fragt? Oder ist das mittlerweile dann nicht mehr so das Thema?
Klar, du hast einen riesen Infopool jetzt an Möglichkeiten. Ja. Aber wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass es irgendein Winzer durchgerutscht ist, den keiner kennt.
Ja.
Und dann fragen wir halt, sagen wir, gibt's noch einen, wo wir unbedingt hin müssen, den auch keiner kennt.
Aber gibt's sowas noch? Also ich habe ja schwierig. Ja, natürlich der Winzer von sich aus auch eine gewisse Präsenz zeigen möchte und sich publizieren möchte und dann irgendjemand wird immer darauf aufmerksam. Das ist dann, und es entsteht natürlich auch, es wachsen natürlich Sachen auch nach, der Nachwuchs präsentiert sich. Aber hattest du jemals das Gefühl, dass jemand, der aus dem Nichts heraus entsteht, die gleiche Größe produzieren könnte, wie jemand, der etabliert ist und vielleicht nicht so hip oder nicht so angesagt ist? Weißt du, was ich damit meine? Manchmal heißt es ja auch, probiert den mal, kann den und den, der das Fünffache kostet oder seit 20 Jahren schon durchgekaut wird, spielendes Wasser reichen. Hattest du das Gefühl, dass das wirklich so sein kann? Oder ist es dann doch die Erfahrung, die Gesetztheit, die Routine, das Bewusstsein um dem, was sie schon seit Ewigkeiten machen, was die alten Hasen doch einzigartig macht?
Man hat sie sicherlich schon mal was probiert, also beispielsweise als Säckinger anfing, da hat man gedacht, oh ja, das, aber wenn man das dann meist so zwei, dreimal probiert, dann denkt man auch, die kochen auch nur mit Wasser und machen auch noch ihre Fehler. Und was wirklich große Winzer auszeichnet, ist, dass sie sich ja, auch wenn sie schon auf einem hohen Stand sind, immer noch weiterentwickeln. Das finde ich bei Dönhoff so faszinierend. Ja. Da denkst du, du kennst schon alles und die wissen alles und dann probierst du einen neuen Jahrgang und denkst, wow, jetzt haben sie noch mal was. Ich denke mal schon, dass die da noch einen Vorteil haben, wenn sie halt am Ball bleiben und nicht auf Routine gehen und alles so machen, wie sie immer gemacht haben und dann sich vielleicht sogar auch Fehler einschleichen und die Qualität runtergeht. Ist ja auch, kann man ja auch bei manchen großen Winzern in Burgund sehen, die von ihrem Ruhm leben und eigentlich nicht mehr das produzieren, was sie einmal produziert haben. Also auch die Großen müssen ja sich weiterentwickeln.
Evolution, einfach leben, also ganz bewusst leben. Ja. Da vielleicht auch keine Revolution draus machen, sondern einfach dieses Evolution initiieren, das Leben, ja.
Ja, wir haben letztes Jahr mal ein Weingut im Markgräflerland kennengelernt, den Dirk Brenneisen, den ja keiner auf dem Schirm hat. Ja. Und das, was der da hinzaubert, das ist vom kleinsten Wein bis zum dicken, das ist einfach großartig. Müssen wir mal gucken, wie das in drei Jahren oder so ist. Aber der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Ich weiß nicht. Ja, aber da gibt es in der Tat, ja. Teilweise, in Deutschland gibt es manchmal so, auch an der Mosel, die schon seit 10, 20, 30 Jahren, 40 Jahren Sachen produzieren, die außergewöhnlich sind, wo man sagt, boah, wieso hat das keiner auf dem Schirm? Warum ist das nicht so präsent? Und damit einmal.
Was haben wir letztes Jahr, Mehling in Deidesheim. Stimmt. Waren wir auf einer Veranstaltung, was ist das denn? Das kennt kein Mensch und es ist so gut.
Ja.
Es ist schon, manche sind so, bleiben so unterm Schirm, ne? Die werden irgendwie nicht entdeckt.
Aber da bist du eher eine treue Seele, also jetzt auch über die Jahre oder in den 30 Jahren Residenz. Sag mal, Residenz oder Residenz?
Residenz,
das Residenz, war schon, ja. War schon ja. Dass du versucht hast, so jeden Hype mitzunehmen, jede Entwicklung mitzunehmen, sondern du hast eher die Beständigkeit dann auch bei den Winzern gesucht und Treue gelebt, also bewusst und aktiv Treue gelebt.
Wir haben die Hypes initiiert. Wir haben mit Jura angefangen, mit Südwestfrankreich, mit der Loire. Ich habe auf der Charakter gehabt Savenier, Jasnier, Cahors, Madiron, Minetou Salon. Das hab ich in den 90er Jahren auf der Karte gehabt. Mhm. Also wir haben den Hype initiiert, würde ich mal so sagen.
Stimmt, ja.
Das, was jetzt so Jura oder so, das hab ich. Ich habe Clos-Roger Jahrgang 90 auf der Karte gehabt.
Wahnsinn. Weißt du, was der damals gekostet hat?
Das waren, weiß ich nicht, 25 Mark oder sowas.
Ich nehme die Palette.
Ja, und der Händler, der den eingeführt hat für den deutschen Markt,
Toni, oder?
Der hat das Zeug selber trinken müssen, weil es keiner gekauft hat damals. Ja.
Ne? War auch ein Trüffelschwein.
Ja.
Also da.
Ja, wir sind ja viel zusammen unterwegs
gewesen. Ja. Großartig. Ja. Hat man damals schon die Größe der Weine erkennen, schmecken und identifizieren können? Oder, also, Was ich mich immer frage, ist, haben wir uns weiterentwickelt? Mit einmal sind die Weine entsprechen mehr unserem Geschmack oder waren die damals schon so groß und wir haben es nur nicht gesehen, haben es nicht verstanden, haben es ähnlich wie du es mit den deutschen Weinen von versucht hast zu erklären, erklärt hast, dass halt ein Riesling aus Forst damals halt ganz anders war und die Generation andere war? Oder waren die Weine eigentlich dieselben und wir waren anders?
Ich glaube, die wenn man an die Loire denkt, was sich sehr unterschieden hat, das die Weine von damals und heute ist das Klima. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir, wenn wir mit Winzern gesprochen haben in Janier oder so, die hatten dreimal im Jahrzehnt einen Totalausfall. Mhm. Die haben ganz andere klimatische Verhältnisse gehabt und wenn sie dann reif waren, dann waren sie immer noch knackig und säurebetont. Und das ist heute ja anders. Die haben alle Schmelz und die ernten jedes Jahr und mir ist jetzt schwer zu vergleichen, aber mir gefallen die Weine von damals besser als von heute. Mhm. Das ist mir heute alles viel zu fett und zu dick und zu kraftvoll und das war damals spannender. Mhm.
Glaube ich, mit einer gewissen Trinkerfahrung geht es fast jedem so, dass man eben diese Spannung sucht, dass man das Vibrierende dabei sucht, dass man die Kargheit dann auch irgendwo sucht, die Möglichkeit zur Eigeninterpretation. Und ja, ich erinnere mich auch dran, dass man gesagt hat, in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass es halt nur einen wirklich vielleicht grandiosen Jahrgang gibt, zwei, drei gute, viele Ausfälle und manche halt so, wo man Mittelmäßiges hat. Ich will auch die Klimaveränderung nicht absprechen, aber hat es nicht auch mit der technischen Entwicklung zu tun, auch mit der Bewusstseinsentwicklung, mit der Verständnis, mit der wissenschaftlichen Entwicklung, dass man Sachen anders analysiert, dass man Sachen anders technisch auflösen kann oder wissenschaftlich auflösen kann, dass man mit pH-Werten arbeitet. Ich kann mich an keinen erinnern, der in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er von pH-Werten gesprochen hat. Dass solche Sachen eine Rolle spielen?
Das auf jeden Fall. Wenn wir nochmal bei den Loire-Winzern bleiben, die haben immer noch Obstbäume gehabt, die haben noch zum Teil noch Viehzucht gehabt, die haben noch Getreide angehabt, damit die überhaupt überleben können. Und das heißt ja, dass sie sich dem Weinbau wesentlich weniger intensiv widmen können. Mhm. Heute machen die alle nur Wein, haben eine gute Ausbildung und gehen da ganz anders mit um. Das hat sich auf jeden Fall kolossal verändert.
Glaubst du, dass die Weine dann damals, die großartig waren, Zufallsprodukte waren oder waren das intuitive Produkte oder ist es eigentlich ohnehin nur spekulativ?
Wenn dann intuitiv, manchmal auch Zufallsprodukte. Ja, ich meine, da, da muss man dann vielleicht mal zurückgehen nach Italien. In Italien war ja vor dieser Revolution in den 80er Jahren in der Toskana, Weinrevolution, war ja Wein ein Lebensmittel. Mhm. Das heißt, die haben einfach Trauben geerntet und vergoren und abgefüllt. Mhm. Punkt aus. Da gab es ja nicht diese Idee von großen Weinen. Mhm. Das war in Frankreich wahrscheinlich ähnlich und in Deutschland auch.
Ja, gerade eben auch mit den Mischbetrieben. Das war ja in der Tat gegeben, in Bordeaux waren ja 90% aller Betriebe bis Ende der 70er Jahre Mischbetriebe. Mhm. Also wo die dann halt neben Keller irgendwie das Vieh hatten. Und dieses reine, man lebt nur vom Wein, entstand eigentlich aus der Luxussituation, dass man vom Wein leben konnte, dass man das Geld dafür nehmen konnte und dass man sich darauf konzentrieren konnte. Das ist keine 50 Jahre her. Mhm. Wahnsinn, also wenn man das so zurückdenkt.
Ja, dann kann man es natürlich viel intensiver und systematischer betreiben, das ist klar.
Wobei man dann eben auch im Gedanken der Biodiversität und so weiter, ich weiß, ob man da aus den Landschaften nicht vielleicht auch viel rausgelöst hat, weil das Pomerol ist so entstanden, es war früher mehr oder weniger eine Obstlandschaft und dann einmal wurde da ein riesen Weinbau, eine Weinbaugegend draus in den 70er, 80er Jahren. Da entstand ja dieses Gebiet, der ist so richtig so prägnant und so ausgeprägt.
Ja, die Monokulturen sind sicherlich ein Problem im Weinbau. Ja. Also es gibt ja einige Betriebe, die jetzt dagegen arbeiten. Ja, Clos Mogador, die legen ja ganz viel Wert auf die Vielfalt im Weinberg. Gerade Spanien ist da sicher ein Beispiel, dass die mit ihrer Trockenheit irgendwie auch mal ein bisschen anders umgehen müssen. Ne? Da wird sicherlich vielleicht noch nicht im großen Stil, aber im kleinen Stil umgedacht. Mhm. Wenn du durch die Weinberge in Forst zum Beispiel gehst, da sind überall Hecken dazwischen, du hörst Vögel zwitschern, das ist also. Das macht wirklich schon Spaß, da wieder spazieren zu gehen. Du hast nicht diese Riesenflächen. Ne? Aber das ist, ich denke mal, wenn man nur 4 Euro für einen Wein bezahlen möchte, dann wird es nicht anders gehen mit diesen großen Flächen. Mhm.
Aber es ist, glaube ich, mittlerweile viel, viel Umdenken dabei, was eigentlich ganz, ganz interessant, ganz dankbar ist. Welche Entwicklung mochtest du bei den Zombies? Weil das ja so betrachten konntest, viele hast aufblühen sehen, viele hast untergehen sehen, viele mit einmal gar nicht mehr gesehen hast, weil die nur irgendwie ein halbes Jahr da waren. Also gab es irgendwelche Sachen, die du interessant fandest? Warst du denn doch immer kein schon aktiver, aber manchmal auch stiller Beobachter, der bestimmt das eine oder andere Mal sich auch ins Fäustchen gelacht hat und gesagt hat, okay, wer hoch steigt, kann tief fallen.
Ja, ist ja sicherlich so einiges passiert. Nee, was ich ganz toll finde, ist, dass es inzwischen so viele Frauen gibt,
ja,
die sich endlich trauen, das zu machen, die ja eigentlich einen geschmacklichen Vorteil noch haben gegenüber uns Männern und das endlich mal ausspielen können. Also das finde ich toll.
Irgendwie ist Sake in aller Munde. Also viele Sommeliers berichten von ihren großartigen, auch teilweise Pairing-Erlebnissen mit Sake und lassen sich davon faszinieren, aber kaum jemand kennt Umeshu. Und von dem möchte ich euch berichten. Wichtig vielleicht ist am Anfang zu erwähnen, dass ich versuche, diese teilweise relativ speziellen japanischen Begriffe in die deutsche Phonetik zu übernehmen, um es verständlicher zu machen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich euch mit auf eine Reise nehmen darf. Und euch in die sonnendurchfluteten Hügel der Hyogo-Präfektur, wo die Tradition des Sake-Brauens tief in den Jahrhunderten verwurzelt ist, und hin zur Akashi Sake Brewery, einer Brauerei, die seit 1856 die Kunst des Sake-Brauens in all ihrer Pracht pflegt, entführen darf. Denn hier, inmitten einer Landschaft von blühenden Pflaumenbäumen und weiten Reisfeldern, entsteht ein Getränk, das die Essenz Japans in sich trägt. Der Sake Jerome Ginjo Umeshu. Ein Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Tradition und Innovation spielend überwindet. Obwohl oft fälschlicherweise als Pflaumensake bezeichnet, gehört Umeshu technisch zu den Likören, da er durch Mazeration von Ume-Früchten in Alkohol hergestellt wird, anstatt durch Fermentation. Der Alkoholgehalt variiert zwischen 8 und 20 Volumenprozent, wobei man sagen muss, dass 8 bis 12 Volumenprozent meist nur sehr industrielle Produkte aufweisen und ab 13 Volumenprozent beginnt die hohe Klasse der Umeshu. Grundsätzlich, das ist vielleicht auch ganz interessant, unterscheidet man in 2 Hauptsorten von Ume-Früchten. Auf der einen Seite gibt es die gelbe Ume, die Kome, die als die vollreifere, saftigere Ume mit mehr Säure oft für klassische Umeshu-Stile genutzt wird und, wie in unserem Fall, die weiße Ume, die Gérôme. Und sie gilt als die edlere, als die feinfruchtigere Sorte, die für die Premium-Ume-Schuh verwendet wird. Nun heißt das Getränk, das ich euch empfehlen möchte, Sake Gérôme Ginjo Umeshu. Nur was macht der Sake in diesem Namen? Als Basisalkohol kann man einen Industriealkohol, einen sogenannten Monopolsprit, einen ganz reinen Alkohol nehmen. Daraus entsteht ein sogenannter Shoshu Umeshu. Man kann Brandy nehmen, was dann letztlich einen Brandy Umeshu ergibt, der dann oftmals sehr vollmundig und geprägt von Vanille- und Karamellnoten ist. Und man kann, wie in unserem Fall, ein Sake verwenden. Daher heraus resultiert ein Sake-Umeshu. Und das sind die mildesten, das sind die leichtesten, das sind die feinfruchtigsten. Wenn man so möchte, ist das das Premium vom Premium. Warum Ume? Ume enthält viel Apfelsäure und Zitronensäure, was den Umeshu seine frische und leichte und vor allen Dingen herbe Note verleiht. Der durchschnittliche pH-Wert liegt zwischen 3,2 und 3,8, ähnlich wie beim Weißwein. Polyphenole und Antioxidantien sind extrem hoch, denn durch die Mazeration lösen sich Polyphenole und Flavonoide aus der Umeshale. Und ein hochwertiger Umeshu wie der unsere enthält mehr Antioxidantien als Rotwein, was sie natürlich gesundheitlich wahnsinnig interessant macht. Und obwohl Ume zur Familie der Rosengewächse gehört, wie ähnlich Äpfel oder Pfirsiche, enthält sie kaum Pektin, weshalb Umeshu trotz langer Mazeration sehr klar bleibt. Puh, das war jetzt eine Menge Wissen um Umeshu. Woher kommt das eigentlich, dieses Umeshu oder die Tradition darum? Japanische Aufzeichnungen belegen, dass Umeshu bereits im 17. Jahrhundert als Hausmittel gegen Erkältung und Magenprobleme genutzt wurde. Damals wurde er oft mit heißem Wasser getrunken. Und Umeshu ist eines der wenigen Getränke, wo man selbst als Laie ein hochwertiges Produkt erkennen und erschmecken kann. Kommerzielle Umeshu-Sorten werden oft aus halbgrünen Ume hergestellt. Und nur sehr hochwertige Produzenten machen sich die Mühe, vollreife Ume mit natürlicher Süße und tieferen Aromen zu verwenden, da der Prozess wesentlich aufwendiger ist und wesentlich mehr Sorgfalt und Fachwissen erfordert. Und für einen guten Umeshu ist natürlich ein großartiger Produzent essentiell. Deswegen hier in diesem Fall exemplarisch die Akashi Sake Brauerei, die wiederum eng verwogen mit der Hyogo Präfektur ist, einem Landstrich, der für seine hochwertigen Sake und Umeshu bekannt ist. Seit ihrer Gründung hat sich die Brauerei der Herstellung von Premium Sake und Umeshu gewidmet. Immer getrieben von der Leidenschaft, die perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden. Die Braumeister, die sogenannten Toji, verfügen über jahrhundertealte Handwerkskunst, die in jedem Tropfen Gérôme Ginjo Umeshu zum Ausdruck kommt. Unglaublich wichtig für die Exzellenz der Akashi Sake Brauerei ist die Beziehung zwischen der Akashi Bucht und den einzelnen Produktionsprozessen. Die maritime Luft, die salzigen Dünste und die milden Temperaturen der Bucht spielen eine entscheidende Rolle bei der Reifung des Umeshu und verleiht ihm diese einzigartige Komplexität und diese ganz eigene, sonst nirgends zu findende Geschmackstiefe. Man könnte noch so unzählige einzelne Komponenten aufzählen, wie zum Beispiel das Miyamitsu-Wasser, die außergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten der Akashi-Brauerei. Aber letztlich muss man ihn probieren. Denn der Gérôme Ginjo Umeshu von der Akashi-Sake-Brauerei ist mehr als ein Getränk, ist ein Erlebnis, das die Seele berührt. Vielen Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Also nicht nur das Geschmackliche, sondern auch in der Menschenkenntnis, im Umgang mit Menschen manchmal wesentlich versierter sind, wesentlich charmanter sind. Das finde ich auch interessant und wie das auch aufgeblüht ist. Also ich
vielleicht auch besser zuhören können.
Ja. Ja, kommunizieren können, den Abend erlebnisreicher gestalten können. Ja. Ja. Das ist wirklich also großartig. Ich habe angefangen 97, da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Sommelieren in Deutschland und mittlerweile kann man es eigentlich schon fast halb irgendwie so sehen,
glaube
ich.
Geht, ne? So, das geht da, so in die Richtung, ja.
Ja. Ja. Spannend, stimmt. Das ist eine ganz, ganz großartige Entwicklung in diese Richtung. Was glaubst du, in welche Richtung wird es noch gehen? Hast du irgendwie... Es ist ja, das hatte ich von dir mal gehört, insofern die Monokultur der Sommelier stirbt ja mehr oder weniger aus, dass jemand allein nur für Wein und dafür, wie du es ja praktiziert hast, 30 Jahre... Sondern man ist da ja allumfänglich irgendwie, hier noch ein bisschen Instagram, da noch ein bisschen Veranstaltungen machen, dort 3 Moderationen. Im Restaurant ist man Serviceleiter noch nebenher und Personalorganisator. Aber so dieses, ich kümmere mich um den Wein, komme rein, schreibe die Weinkarte, berate den ganzen Abend, bin Ansprechpartner. Dieses Erhabene, das geht ja so ein bisschen verloren,
oder? Ja, das ist auch unnötig.
Ist unnötig?
Ja, das ist nein, das ist unnötig, diese Entwicklung.
Ja, okay.
Oder nein, nein, das ist falsches Wort. Die ist nicht sinnvoll, die Entwicklung.
Ja.
Also, du kannst nicht, wir haben es ja in der Residenz auch mal ausprobiert oder ausprobieren müssen, weil wir kein Personal hatten, dass ich dann beides gemacht habe oder du kannst es nicht hundertprozentig machen, ganz einfach.
Mhm.
Das ist, wenn du 10 Gäste hast, okay, aber wenn der Laden voll ist, geht.
50, 60 Leute hast, also wahrscheinlich sind so 12 Tische der Punkt, wo man es einfach nicht mehr meistern kann, beides. Also sowohl die Serviceorganisation als eben auch die Weinorganisation. Das eben mit der Liebe und nicht nur abarbeiten, bin ich total bei dir. Hat Thomas Sommer auch gesagt, dass er einer seiner nicht unbedingt schönsten Entscheidungen, vor die er gestellt wurde, war, dass er beides machen musste. Maitre Sommelier. Ja. Wenn man mit Akribie sich dem Gast widmen, dem beschäftigen möchte, dann lebt ja von der Kommunikation, sich darauf einlassen. Ja, und
das ist, aber es hat natürlich auch mit dem Personalmangel zu tun. Die Leute sparen auch.
Mhm.
Gäste sparen, Gastronomen sparen. Es wird ja kein Weinkeller mehr angelegt, weil du brauchst ja keinen, weil alle Weinbegleitung nehmen. Das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht schön finden.
Also du hattest damals aber schon große Weinkarte, aus der Weinkarte heraus empfehlen, die Weinkarte pflegen, Weine einlagern, entscheiden, welche Weine im Augenblick trinkbar sind, die auf die Karte nehmen, also dieses langfristige Denken, so bist du in den Beruf geboren, groß geworden, hast dich entwickelt und das war dein Daily Business.
Mhm. Ja, Gäste kümmern, ne? Also dass du den Rücken frei hast. Natürlich, wenn ich gesehen habe, da stehen 3 Teller, die wollen jemand aussehen, habe ich das mitgemacht. Mhm. Das ist ja ganz logisch, das machst du nicht. Das machst du auf jeden Fall. Du ziehst dich ja nicht raus wie eine Diva, die sich nur um das kümmert. Aber wenn wirklich der Laden voll ist und alle Leute reintrinken, hoffentlich, dann bist du voll beschäftigt. Dann hast du keine Chance, auch noch das Essen zu erklären und Essen anzunehmen. Und
ja, vor allen Dingen auch ein Fulltime-Job. Man fängt ja am Anfang mit der Begrüßung der Gäste an. Man nimmt ihnen die Scheu, sowohl vom Restaurant als auch vom Wein selber. Man begleitet die durch den Abend mit den verschiedenen Getränken, Weinen, die man serviert, bis eben zum Schluss, bis zum Tisch, die was eben auch vergessen wird, dass das ja eigentlich allumfänglich Sommelierarbeit ist. Mhm. Bis hin zu den Zigarren, die wir ja damals im Restaurant noch ankurbeln durften und anzünden durften und zelebrieren, servieren. Richtig. Und das ja nochmal eine eigene Kultur war. Oder heutzutage halt irgendwelche anderen Annehmlichkeiten, die man dann irgendwie dennoch mitvermitteln darf, was dann eben doch oft vergessen wird.
Ja, zu jedem Tisch fahren mit dem Digestivwagen, Digestiv anbieten und das war, ja, das gehört ja alles dazu.
Trinkt ihr das? Also mögt ihr Schnäpse, Brände? Ich finde, es wird manchmal vernachlässigt von vielen Sommeliers.
Persönlich haben wir immer so 2, 3 und trinken dann einen in der Woche nach dem Essen meistens irgendwie so. Ja, das gibt schon tolle Sachen.
Gibt es da Vorlieben? Also, dass du...
Malt-Whisky und Obstbrände.
Okay.
So, das ist
auch eine Kultur, die aber leider, jetzt der Whisky nicht, wahrscheinlich, weil bei Whisky noch extrem viel spekuliert wird, was, glaube ich, so ein gewisser Motor auch dafür diese Geschichte ist, beziehungsweise auch für viele, die jetzt neu anfangen, aber Obstbrände habe ich das Gefühl, es ist so eine fast aussterbende Zunft, weil es halt auch in dieser Anti-Alkohol-Bewegung sich unterordnet, weil es kaum noch konsumiert wird, weil es mit dem Fahren...
Ja.
Kaum noch in Restaurants, teilweise, weil es auch viel kalkuliert wird, finde ich. Also wenn da
zu hoch, ja.
Wenn du bei 50 Euro dann irgendwie mit 2 Cl bist, das aber fast pauschal, also übertrieben, finde ich gar nicht übertrieben. Es ist manchmal so, dass du schon dann 30, 40 Euro für einen Brand bezahlst, wo du sagst, okay, da hätte ich noch eine Flasche Wein trinken können.
Ja.
Und in der Relation zu dem Aufwand, den man dabei hat, finde ich das völlig, völlig unrealistisch.
Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist eingebrochen, als von 0,8 auf 0,5 die Promille dann so runterging.
Wann war das?
Das weiß ich nicht mehr, aber da ist das ganz schön eingebrochen.
Ja.
Und dann kam natürlich hinzu, dass die Spesenritter es schwerer hatten, ne?
Ja.
Die nicht selber bezahlen mussten. Das hat dann noch so den Rest gegeben. Also die letzten Jahre ist Schnaps kaum gelaufen.
Na, schade.
Ja.
Also ich finde, da ging es manchmal auch gar nicht so sehr darum, ich brauche jetzt noch einen zusätzlichen Umsatz oder ich muss noch unbedingt noch Geld generieren, sondern ich komplettiere das anders.
Das gehört
ich habe noch eine Beratungsleistung, genau. Ich kann auch was erzählen von dem Brenner, wo ich war, vom, keine Ahnung, von der Machart oder von der Entwicklung oder das Cognac, Armagnac, das zu leben, bis ins Letzte rum oder wie auch immer, zu deklinieren, das ist eine Kultur, die komplett verloren ging.
Würde ich auch fragen, was ist der Unterschied zwischen Cognac und Armagnac oder so, ne? Das ist so, ja. Nee, das gehört da einfach dazu, ja.
Können Brände das, was Wein kann? Können die genauso begeistern, faszinieren? Sind die, oder ist Wein dann trotz allem facettenreicher und tiefsinniger?
Ist auf jeden Fall facettenreich, aber wenn man bedenkt, was aus dem Whisky wird, das ist ja einfach nur ein neutraler Getreidebrand.
Ja.
Gibt es sicherlich auch Getreideunterschiede, aber die werden minimal sein. Was man dann macht mit Torf, ohne Torf und was dann rauskommt hinterher in der Lagerung. Das ist schon spannend. Man kann natürlich sicherlich nie die Vielfalt von Wein erreichen. Mhm. Das wär auch unfair. Weil es eine Getreide, es gibt, was weiß ich, tausend Rebsorten und Getreidesorten, die einen ungeschmacklichen Unterschied machen, hast du vielleicht 10 oder 20. Das wär unfair.
Ja.
Oder Fässer gibt's vielleicht 50, die unterschiedlich sind. Aber Wein ist ja viel mehr.
Ja, die verschiedenen Stellschrauben, die es da auch gibt, also neben den Rebsorten, Böden, Klima, Ausbau, Entscheidungen, die man dann hat, also gibt's auch sonst kein Getränk, kein Element, glaube ich, was die Vielschichtigkeit von Wein?
Nee.
Ja.
Nee.
Ein Wort für Wein, gibt's das?
Leidenschaft.
Leidenschaft, ja. Stimmt.
Gefühl. Wein trinken ist für mich ein Gefühl.
Ja.
Irgendwie so.
Kann man wahrscheinlich auch erst richtig empfinden, wenn man Wein fühlen kann. Also wenn man aufhört, mit Rastern zu arbeiten. Daher finde ich also gerade, ich habe die Empfindung gemacht, dass manchmal jemand, der noch keine Weinahnung hat, auch komplizierte Weine wesentlich einfacher einschätzen kann, als jemand, der ein Halbwissen hat. Weil er die Weine anfühlt, also irgendwelche Orange-Weine oder irgendwelche maischbegonnenen Weine oder Natural-Weine, kann die natürlicher einschätzen, weil er die fühlt und intuitiv beschreibt und sich da einfach drauf einlässt, als jemand, der mit Halbwissen sagt, okay, der schmeckt jetzt nicht nach Aprikose.
Ich habe eh immer meine Probleme gehabt mit Weinbeschreibungen.
Okay.
Die mir oft sehr aufgesetzt, sehr fantasiereich vorkamen. Wenn jemand aus einem Wein 50 Aromen rausgeschmeckt hat, da habe ich mich nie nachgerichtet. Ich habe immer probiert, einen eigenen Weg zu finden, Weine einzuschätzen und zu beschreiben.
So. Perfektes Stichwort, wir haben Wein vor uns. Wie beschreibst du den? Also wie? Oh, das ist ja eine solche Brücke, oder?
Also schon so Aromen von Kirsche, Schwarzkirsche. Auch Kirschkern, bisschen Marzipan. Mhm. Sehr fruchtbetonter Wein. Mittlerer Körper, sehr schöne Frische, sehr lebendig. Gerbstoff, der aber eher unterstützt. Junger Wein. Rebsorte ist immer schwierig. Hm. Also kirschig. Also kein Spätburgunder.
Schwer. Ich glaube, dafür wäre auch zu derb, zu rustikal. Zu markant von der Art her. Aber das mit der Kirsche, und das finde ich total irreführend, kann ich nachvollziehen. Der Nachteil ist dann natürlich dabei, dass ich weiß, was es ist, du nicht. Und dann ist es natürlich immer leicht, dass man so den Bogen spannt und dass man sich da Sachen teilweise auch her konstruiert oder versucht zu erklären, die man eben unbedarft nicht weiß, dass das Kirschige würde ich zu 1 Milliarde % der Region zuordnen, witzigerweise, also gar nicht. Also das habe ich, oder auch diese Fruchtpräsenz, diese Fruchtausstrahlung, obgleich es ein Wein ist, der schon sehr stark regional geprägt ist, aber das nicht seine Kernkompetenz ist. Und finde ich aber, also ich finde auch mit den Aromen, mit den Beschreibungen, man kann fokussieren, man kann nicht manipulieren, auch wenn man es den Gästen dann irgendwo näher bringt und denen versucht, das im Vorfeld schon so ein wenig zu skizzieren, wie der Wein sich präsentieren könnte. Ich finde hier die Säure toll, der hat eine gewisse, also obwohl er recht kräftig ist, ist er für mich nicht zu alkoholschwanger, nicht zu mächtig, sondern trotzdem noch in gewisser Weise animiert, hat eine gewisse Frische, die Temperatur ist großartig, finde ich. Am Anfang hatte ich Angst, dass er zu kühl wäre. Und ich habe eigentlich Angst gehabt, den Wein zu servieren. Also was ich auch mal ganz wichtig finde, gerade bei Blindproben, was oft ein Riesenthema ist, es geht niemals darum, irgendjemand, oder wenn das so wäre, dann wäre es total falsch, aufs Glatteis zu führen, sondern es geht einfach darum, sich dem Wein unvoreingenommen zu nähern.
Absolut,
ja. Und gar nicht in diesem Raster zu arbeiten, wo man sagt, okay, das ist jetzt, da habe ich Michael Jackson, das muss ich das hören und diesen Schrei hören oder wie auch immer. Sondern es geht darum, den Wein einfach in seiner Natürlichkeit greifen und fassen zu können und schmecken zu können. Ist Toskana. Und ich hatte Angst davor, weil du mal irgendwann gesagt hast, ich hatte nie solche Weine wie Onleihe oder wie Massed oder sowas auf der Karte. Das sollen die Leute bei mir nicht trinken. Und das ist halt so, deswegen hatte ich den aber dabei, das ist der Le Volta von Onleihe. Also eigentlich ein kompletter Fehlgriff, aber den ich trotzdem sehr, sehr wertschätze, weil es für mich ein Gastronomiewein ist, den ich einfach als solches sehr, sehr mag. Und hier auch, also dazu ein Stück Fleisch, stelle ich mir einfach richtig wunderschön vor. Und glaube ich, richtig, richtig viel Freude.
Ja.
Und die Kirschigkeit, wenn ich den probiere, klar, Sangiovese Kirsche, ist das für mich Toskana. Also wenn ich da reinrieche, ich habe dieses Urlaubsgefühl sofort.
Ja.
Und ich hatte irgendwann mal gelesen, dass deine Frau Toskana gerne mag. Deswegen war das für mich so ein Ansatzpunkt, dass den
ja, das bringt. Ja. Das war was für mich damals Chateau Neuf du Pape war. Das war für sie Brunello di Montalcino.
Ah, schön. Sagen.
Aber es hat sich ein bisschen geändert, glaube ich.
Ja.
Ist also schon insgesamt sehr burgundaffin. Das ist so, kann man zwar nie sagen, aber das wäre so die Leib- und Magengegend inzwischen.
Ist das die Trinkerkarriere, die jeder Sommelier dann irgendwann absolviert? Weil 90% aller sagen Burgund. Also man, ist es die hohe Schule oder ist das...
Man sagt ja, dass man in der Jugend Bordeaux trinkt und im Alter Burgund. Man muss die gewisse Reife haben, um Burgunder zu verstehen. Aber ich habe es eigentlich immer gehabt. Ich habe per Zufall in Nancy in einem Weinladen für 20 Mark ein Pommard von 1959 kaufen können. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Mich hat das gereizt. Und das war dann auch so, ja, das ist es irgendwie. Und dann ja, das war auch so die zweite Initialzündung in die Richtung. Dann habe ich erst Anfang der 80er weiße Burgunder zum ersten Mal getrunken und das hat mich auch von Anfang an fasziniert. So. Also das sind so Weine, da macht's Klick. Da musst du dich nicht eintrinken, obwohl die komplex und kompliziert sind möglicherweise, aber das macht so, hier oben macht das so, ja, das ist es.
Wenn du den Wein hattest, ähnlich wie die Chateau Neuf du Pape damals. Wie hast du die getrunken? Also war das dann, dass ihr dann zu viert im Käfer saßt und Flasche auf und ballern? Oder war das jetzt auch mit dem 59er, hast du gesagt, okay, heute ist der heilige Tag, jetzt holen wir die Riedel-Zombie raus und zelebrieren das und wärmen den mit dem Cognac-Wärmer noch vorher an? Und oder ist es einfach nur der Moment oder ist das dieses Aha-Erlebnis oder ist das egal welches Glas oder was war?
Nee, es ist anders. Wenn ich einen Wein kaufe, lege ich ihn erstmal in den Keller.
Okay.
Der manchmal 10 Jahre, manchmal 20 Jahre, manchmal 30 Jahre, aber den habe ich natürlich früher getrunken. Aber der musste erstmal ein Jahr liegen. Mhm. Also ich denke mal, dass ich das. Ich habe damals auch schon gerne gekocht und habe dann ein paar Freunde eingeladen. Ich kann mich nicht mehr so detailliert dran erinnern, aber das werden wir dann zum Essen getrunken haben. Mhm. So an einem besonderen Tag, wo ich gedacht habe, so jetzt ist er reif.
Und da hast du gesagt, wow, das ist Burgund, oder das kann auch Wein, das kann auch Burgund, das berührt mich.
Ja, das war, ich weiß es nicht, es wird der Name Pommard gewesen sein, der mich irgendwie so angefixt hat. Ich kann das echt nicht mehr sagen. Da war ich 18 oder...
Ach, okay.
18 oder 20. Nee, 20
das klang jetzt irgendwie nach 35 und wow. Oder
20. So.
Krass. Und sich dann 59er auch schon zu kaufen, also mit 20, hat der auch schon eine gewisse Offenheit, Neugierde.
Obwohl, vielleicht hat das ja schon viel früher angefangen. Ich habe einen Patenonkel gehabt, der hat eine Bordeaux-Sammlung gehabt. Ich kann mich als Kind nicht dran erinnern, aber da wäre ich so 10 Jahre alt gewesen. Und dann gab es einen Bordeaux aus dem Jahr 1929. Mhm. Und den habe ich dann wohl auch schon in kleinen Schlucken trinken dürfen. Vielleicht ja. war das so.
Das ist so eine Kindheitsprägung.
Kindheitsprägung.
Ja. Also,
keine Ahnung.
Ja, manchmal ist es wahrscheinlich auch das, dass man das intuitiv dann mitbekommt. Also wie die Eltern damit umgehen, wie das, also deswegen ist so dieses zelebrierte Weintrinken zu Hause, finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Dass man das mit den Kindern oder mit wie auch immer dann selber genießt und intensiv auslebt und das mit auf den Weg gibt. Also da diese Prägung im Trinkverhalten dann irgendwo auch, also dieses bewusste Genießen dabei.
Ja.
Ach, 29er. Krass.
Aber habe ich natürlich keine Erinnerung mehr dran.
Glaubst du, man könnte dieses Erlebnis mit dem 59er Pommard nochmal rekonstruieren? Also wenn ich jetzt zufällig im Auto einen 59er Pommard hätte, der da seit einem Jahr in dem Auto liegt und wir haben Freunde hier und das Gleiche wäre nochmal das Gleiche? Oder ist es immer der Moment und der Augenblick, so diesen besonderen Wein als besonders zu empfinden?
Ich würde es mit anderen Augen sehen jetzt. Ganz klar, mit Trinkerfahrung, dann siehst du das anders. Damals hab ich ja keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Da war das für mich so. Das war, der stand da wie ein Fels. Und heute würde ich ja vergleichen, wie schmeckt der im Vergleich dazu oder das wird zu anders. Nee, das geht nicht mehr.
Das kann man auch nicht sagen, das eine ist die schönere Art, Wein zu trinken im Vergleich zum anderen.
Naja, ich meine, jedes Neue hat eine Faszination in sich, oder?
Manche Sachen kann man nicht wiederholen.
Kann man nicht wiederholen.
Aber gibt es Grundvoraussetzungen, oder glaubst du, ein toller, besonderer Wein? Keine Ahnung, wir nehmen deinen 90er Reyes und sitzen zu viert im Käfer mit 4 Wassergläsern. Glaubst du, die Größe des Weines könnte trotzdem gegriffen werden, oder wäre es dann einfach nur Situationstrinken oder Alkohol?
Ich weiß nicht, ob ich das. Ich meine, wir haben auch schon mal Chateau Haute-Brion aus dem Pappbecher getrunken. Also ich glaube, nee, damit sich. Käfer, okay.
Aber Käfer kann alles.
Aber es, 4 Leute, okay, aber es müssten anständige Gläser sein.
Okay. Also, das ist ein Grundanspruch. Das,
ja.
Was, wo fängt der Grundanspruch an? Also, ab Weinglas vorm Supermarkt oder ab. Wie heißt das? Nicht maschinengefertigt und aber großer Name oder unbedingt mundgeblasen und.
Nö, also muss eine ordentliche Größe haben. Darf nicht so dick sein oben. Das ist also, das ist immer nicht so. Also wenn sich die Situation ergibt, kann es auch ein ordentliches Glas sein. Kein mundgeblasenes, kein feines. Aber ein Glas halt.
Ja. Und war das für dich im Restaurant auch mal wichtig, dass du sagtest, okay, wir brauchen hier Grundanspruch von Gläsern, weil du ja auch in der Zeit groß geworden bist, als ja auch parallel dazu Gläser groß geworden sind. Also parallel in der Zeit, wenn du sagst 89, da kam ja gerade erst Riedel mehr oder weniger nach Deutschland. Da fing es an mit der Sommelier-Serie. Später kam Spiegelau, die mehr oder weniger, kann man ja schon fast so sagen, die Riedel-Idee kopiert haben und das restaurantfähig und preislich fähig gemacht haben. Und dann später kamen die nach und nach. Also war das für dich immer was du mit initiiert hast, wo du ein Auge drauf hast? Oder ja, hast du genommen, was eben vom letztlich bezahlenden Chef vorgegeben wurde?
Ich hatte das Glück, dass einmal schon für die besonderen Weine Riedelgläser da waren, große Riedelgläser.
Ah, toll.
Das gab es damals schon. Aber natürlich für den täglichen Bedarf fing das dann so allmählich an. Das war, wie du schon gesagt hast, die Zeit, wo das mit den Gläsern anfing. Und da waren meine Chefs also deutlich auf meiner Seite. Ja, muss natürlich gucken, dass es nicht den Rahmen sprengt, aber wir haben eigentlich so für fast jede Rebsorte ein extra Glas gehabt, das man austauschen konnte.
Toll.
Das war schon, da kommt man so aus dem vollen Schöpfen eigentlich.
Und das jetzt, magst du das? Also ist eigentlich überproportioniert mit den Gläsern, dass halt alles zur Philosophie, nicht zur Religion wird und das eigentlich auch rücksichtslos dann irgendwie ausgelebt wird, sprich die XY-Jünger sagen, alles andere ist Schrott und wie hässlich sind die und auch weia mit der Form und warum könnt ihr das? Und das hat eben auch teilweise Social Media-like rauf und runter und da eben auch kein Respekt mehr in der Ansicht der anderen dann gelebt wird?
Also wir haben so unsere 4 oder 6 Standardsorten, wo wir dann noch gerne hin und her schieben. Mhm. Also wir fangen dann, was weiß ich, mit dem Universalglas an für Riesling. Nee, das ist es nicht, das zeigt sich nicht. Dann kommt das Burgunderglas her, manchmal auch umgekehrt. Mhm. Also wenn wir einen Wein probieren und denken, nee, das kann nicht so, der ist nicht optimal, dann wird halt rumprobiert. Aber ich sag mal so vier Standard oder fünf Standard Weingläser, das reicht dann. Muss jetzt nicht für Syrah, für Tempranillo und Sangiovese, für alles ein extra Glas haben. Das ist schwierig.
Beim Service selber, was war, wenn ihr bei den Gläsern schon so fortschrittlich war, was war dann sonst wichtig? Eine bestimmte Art von Dekantern, Karaffen, sonstiges, irgendwelches Werkzeug, was für dich essentiell war? Dropstop? Bist du da jemand, der sowas liebt? Bist du Lagiol-Fanat oder irgendwas, was...
Lagiol ist das für ein Glasstrang zum Ausstellen.
Und da sehen sie toll drin aus. Ja,
ich habe auch mit Lagiol angefangen, dann hast du 20 Flaschen geöffnet und dann war das Ding schon ausgeleiert.
Also erstmal das, oder bei Burgunderflaschen hatten die ja immer diese ganz schreckliche, die zum Aufsetzen oben, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und du bist ja halt bei Burgunderflaschen immer abgerutscht, ja. Und hast die so in die Hand gejagt. Also ja. Es war katastrophal.
Nee, also seit 20 Jahren nutzen wir die
Pulltab.
Die Werbegeschenke.
Super, ja, perfekt. Der Winzer. Best ever. Also,
ja, wir haben natürlich auch, also für alte Korken so diese Stecher.
Ja.
Diesen Stechkorken, der aussieht, genau. Die Spange, genau. Und auch einen mit Luftpumpe.
Die habe ich nie ausprobiert.
Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Okay.
Manchmal ein bisschen. Weil es nervt schon, wenn da diese Korkbrösel, dieses kleinen, feinen Korkbröselchen im Wein landen, die du da kaum noch rauskriegst. Das nervt dann schon.
Ja, es nimmt auch den Moment dann so ein bisschen, bis man dann...
Ja, du bist dann heiß auf den Wein und musst du erstmal eine halbe Stunde arbeiten, bis du den richtig ins Glas gekriegt hast. So, ja.
Es gibt in der Tat einen Schaumwein, der zwei Welten in sich vereint. Oder anders gesagt, in der Welt der Schaumweine gibt es nur wenige Häuser, die es verstehen, die Essenz zweier Kontinente in einer Flasche zu vereinen. Das Röderer Estate im kalifornischen Anderson Valley hat mit seinem Quartett Brut genau das erreicht. Eine meisterhafte Verbindung der traditionellen französischen Champagnerkunst mit der lebendigen Frische Kaliforniens. Die Wurzeln des Röderer Estate reichen zurück bis ins Jahr 1982, als Jean-Claude Rousseau, damaliger Präsident des renommierten Champagnerhaus Louis Röderer, beschloss, die Grenzen der Champagne zu überschreiten und in die neue Welt zu expandieren. Seine Vision war es, einen Schaumwein zu kreieren, der die Eleganz und Finesse der französischen Tradition mit der einzigartigen Terroir-Charakteristik Kaliforniens verbindet. Nach sorgfältiger Suche fand er im Anderson Valley, nur 18 Kilometer von der Pazifikküste entfernt, das ideale Terroir für dieses ambitionierte Projekt. Mit dem Erwerb von 340 Hektar Land legte Rousseau den Grundstein für das Röderer Estate, das heute für seine herausragenden Schaumweine bekannt ist. Der Quartett Brut ist eine Cuvée aus 60% Chardonnay und 40% Pinot Noir, die ausschließlich aus eigenen Weinbergen des Estates stammen. Diese Eigenständigkeit ermöglicht es dem Weingut, die Qualität und den Charakter der Trauben von der Rebe bis zur Flasche zu kontrollieren. Ein besonderes Merkmal des Quartett Brut ist die Hinzufügung von den Eichenfässern gereiften Reserveweinen zu jeder Jahrescuvée. Eine Praxis, die an die traditionelle Methode des Hauses Louis Röderer erinnert, verleiht dem Wein Tiefe, Komplexität und eine bemerkenswerte Konsistenz über Jahre hinweg. Das Gros der Weine gärt in Edelstahltanks, um die Frische und Präzision der Aromen zu bewahren. Und das fühlt man und das schmeckt man. Man schmeckt auf der einen Seite die Besonderheit der Erfahrung und der Handschrift des Hauses Louis Röderer und auf der anderen Seite das Anderson Valley. Ein wahnsinnig spannendes Gebiet, das zeigt, wie viel Vielfalt eigentlich in Kalifornien steckt. Die meisten kennen vielleicht das Napa Valley, Sonoma Valley, Conares, vielleicht die Central Coast oder Central Valley. Aber das Anderson Valley zeigt uns, wie viel Individualität in Kalifornien steckt. Ein Gebiet, gelegen im Herzen von Mendocino County, das bekannt für sein kühles Klima und seine vielfältigen Bodentypen ist. Es ist, wie gesagt, die Nähe zum Pazifik, 18 Kilometer, die für die morgendlichen Nebel und die gemäßigten Temperaturen sorgen, was natürlich perfekt für die Trauben ist, und denen eine gleichmäßige Reifung ermöglicht. Das Anderson Valley, eingebettet in die sanften Hügel des Mendocino County in Nordkalifornien, ist ein Weinbaugebiet von bemerkenswerter Tiefe und Komplexität. Seine Geschichte, Geologie und das einzigartige Mikroklima tragen zu Weinen bei,
die weltweit einzigartig sind.
Die ersten europäischen Siedler erreichten das Anderson Valley in den 1850er Jahren, angezogen von den Möglichkeiten der Holzindustrie und der Landwirtschaft. Benannt wurde das Tal nach William Anderson,
einem frühen Siedler, der sich in der Region niederließ.
Das Anderson Valley erstreckt sich über 24 Kilometer in nordwestlicher Richtung entlang des Highway 128 von den Yorkville Highlands bis nach Navarro. Die Geologie des Tals ist geprägt von einer Vielzahl alluvialer Böden, die durch die Erosion der umliegenden Hügel entstanden sind. Diese Böden bestehen aus Schiefer, Sandstein und Ton und bieten somit hervorragende Drainage und tragen zur Mineralität der Weine bei. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt etwa bei, man mag es nicht glauben, 12 Grad, wobei die täglichen Temperaturschwankungen oft mehr als 10 Grad betragen können. Diese erheblichen Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen fördern eine langsame und gleichmäßige Reifung der Trauben, was zu einer idealen Balance zwischen Zucker, Säure und Aromen führt. Die kühlen Bedingungen des Anderson Valley sind ideal für den Anbau der für uns wichtigen Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir. Also, das Tal wurde nicht ohne Grund ausgewählt, ja? Und eigentlich war der bedeutendste Meilenstein in der Geschichte des Anderson Valley die Gründung des Röderer Estate im Jahr 1982. Das Haus Louis Röderer hat dieses Gebiet wachgeküsst. Die wohl größte Aufgabe war, dieses besondere Klima und diese außergewöhnlichen Böden im Zusammenspiel zu verstehen, was Röderer absolut perfekt zu interpretieren vermag. Und selten findet man ein so perfektes Zusammenspiel zweier Welten, sprich des französischen und des amerikanischen Teams im Hause Louis Röderer. Diese transatlantische Partnerschaft hat zu einem ständigen Austausch von Wissen und Techniken geführt, was die kontinuierliche Verbesserung der Weine des Röderer Estate ermöglichte. Und weit darüber hinaus setzt sich Röderer auch für die Erhaltung der Kultur und der Geschichte des Gebietes ein. So hat sich Röderer unter anderem für die Weiterentwicklung und Erhaltung der lokalen Volkssprache, dem Bootleg, eingesetzt. Einer einzigartigen Wortmischung aus Englisch, Pomo-Indianer-Wörtern und erfundenen Begriffen, die ursprünglich von den Bewohnern des Tals gesprochen wurden und ein Zeugnis der isolierten engen Gemeinschaft, die hier existierte, sind. Vielen Dank für die besondere Interpretation eines Schaumweines, welches wir nicht zuletzt mit dem Quartett Brüt erleben dürfen. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und sonst irgendwelche?
Ja, sonst hatten wir hatten allerdings so für Portwein oder für alte Bordeaux so ein Gerät, was du dann kurbeln konntest. Dass es also
langsam ausgeschenkt wurde?
Genau, langsam ausgeschenkt werden konnte.
Sehe ich nirgends mehr, was ich so schade finde. Also es ist ja eigentlich jetzt, wenn man die Flasche dann liegen hat und das dann langsam ausschenkt, das hat so was Zelebrierendes auch mit dabei.
Ein Säbel hatten wir auch für Champagner.
Aber weit bevor Instagram das rauf und runter spielen musste und jeder sich das um die Ohren hauen musste, okay.
Ja,
das habt ihr das mal gemacht im Restaurant, dass ihr die...
Ich nicht, aber wir andere haben es gemacht.
Also ja.
Das haben wir... Nee, sonst, ja, Karaffen hatten wir sicherlich auch eine Vielfalt an verschiedenen Karaffen. Angefangen mit diesen klassischen Enten und dann aber auch Riegelkaraffen, sowas, auch schickes, so ein bisschen stylische Karaffen haben wir auch gehabt dann.
Ja. Und damals auch schon, ich habe so das Gefühl, es kam erst so 2010 wirklich auf, war präsent. Wir hatten schon um 2000 aber Weißwein gelüftet und karaffiert.
Ja. Ja. Habe ich auch schon. Das war aber irgendwie Zufall. Ich habe, bevor ich, oder ganz am Anfang, war ich bei einem Freund und der hatte einen Ruberwein, ein Aufsässer irgendwas aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren. Ja, der war ganz enthusiastisch, so, den trinken wir jetzt, wir machen den auf. Das Zeug hat nicht geschmeckt, das war fürchterlich. Er wollte schon in die Suppe oder in Ausguss kippen, da habe ich, nee, lass mal stehen. Dann haben wir das am anderen Tag probiert und das war großartig. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, also alte Weine, die kannst du dekantieren, die sind nicht so unempfindlich. Da ist das irgendwie daraus entstanden, dass ich auch bei Weißweinen, die sich halt nicht gezeigt haben, sehr geöffnet, dann werden die halt kurz umgegossen. Mhm. Das hilft dann hoffentlich.
Und da war es ja dann wahrscheinlich erst recht eine Revolution. Also, dass man
ja, im
Restaurant...
Weiß man ja. Warum das denn?
Ja.
Das habe ich dann erklärt, warum. Und dann war gut.
Ja, und dann wieder die Vertrauensbasis, was wir am Anfang hatten, dass man dann, wenn man das Vertrauen genießt, mit dem Wein fast machen kann, was man möchte, solange es eben zugunsten des Weines ist. Gibt es sonst Grundvoraussetzungen an eine, also wenn du jetzt diesen 59er Pomar und dabei zu bleiben und es nicht totzureiten bekommen würdest, würdest du irgendein Setting machen, wo du sagst, damit wäre der perfekt, irgendeine Musik zum Beispiel, und um den zu untermalen, zu begleiten, oder ist das denn alles pipapo und zu viel?
Ich würde nicht dekantieren. Burgunder dekantiere ich selten. Höchstens, wenn, was manchmal ein Problem ist bei alten Burgundern, diese ganz feine Staub
unten am Boden. Wesentlich feiner ist als bei vielen, vielen anderen Weinen, ja.
Das ist manchmal ein Problem, aber ich liebe es auch, die Entwicklung im Glas mitzumachen. Beim 59er müssten bestimmt was Leckeres zu essen daneben stehen. Das wäre.
Was würdest du zu essen?
Ganz, ganz, ganz wichtig.
Also wahrscheinlich gehen jetzt noch zum einen aus der Erinnerung heraus, zum anderen wahrscheinlich auch mit deiner Erfahrung.
Pomar. Ja, Bœuf Bourguignon.
Klassisch.
So ganz, ganz, ganz klassisch.
Ja.
Aber auch für so feine Rotweine hatten wir mal ein sehr schönes Erlebnis in Steinbutt mit einer kräftigen Soße.
Ah, sehr cool.
Das ist auch super. Wenn du einen ganz feinen Rotwein hast. Feinen, reifen Rotwein.
War das für dich das ultimative Weinspeisenerlebnis? So, hattest du ein anderes, wo du sagst, das war für mich die Offenbarung?
Das war schon sehr, sehr gut. Das war längst ein Centimillion. Ein reifer Centimillon.
Wow!
Mit Steinbutt.
Zum Steinbutt. Da käme ich ja nicht mal im Traum drauf.
Das war super.
Krass.
Ich weiß jetzt nicht. Aber wir in der Beziehung probieren wir viel aus, um auch so die Grenzen auszutasten. Aber auch ich erinnere mich noch in Sancerre, da haben wir im Weinkeller gestanden, die Füße abgefroren, es war im Winter. Dann gab es einen frischen Crotone Chavignol, dazu einen 20 Jahre alten roten Sancerre. Das war eine traumhafte Kombination.
Wahrscheinlich auch dann bei der Kellertemperatur. Mhm. Toll. Ah, wow. Ja.
So was.
Aber war es da die Atmosphäre oder war es die Kombination?
Die Kombination war.
Ja. Weil die Atmosphäre spielt ja auch noch, dass du da im Keller bist.
Und ja, so, aber wenn du frierst und.
Ja. Na gut, da ist ja keine Atmosphäre. Die Atmosphäre ist tot.
Dann bist du eher.
Ja.
Weinbegleitung machen wir eher selten. Wir bestellen dann meistens schon eine Flasche, vielleicht dann zu dem einen oder anderen Gang noch ein Glas dazu. So. Mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein, so ad hoc.
Kann man Weine sonst irgendwie begleiten mit? Also mit Farben, mit Musik, Musik hatte ich vorhin schon gesagt, aber also beeinflusst das Weine irgendwie, wenn wir jetzt hier nicht im Beigen, sondern im grünen Raum sitzen würden oder im blauen oder im schwarzen, würde man den Wein anders empfinden als. Oder würden wir jetzt Bach oder Toten Hosen oder was auch immer spielen, würde man den Wein anders empfinden, oder ist das, sollte der Wein über den Ding stehen und ein besonderer Wein könnte sich da.
Ruhig, sag mal, eine entspannte Musik dazu wäre sicherlich von Vorteil, aber wenn ich einen großen Wein trinke, dann konzentriere ich mich voll darauf.
Auf den Wein.
Dann ist alles andere drumherum ist weg. Das ist, da ist dann auch
so eine
Mauer um meinen Kopf rum.
Ja. Und Weine dann lieber, also wenn du wirklich einen großen Wein hast, lieber singulär, oder dann ist die Speise dann trotz allem das, was den Wein nochmal rauskitzelt oder eine Extravaganz in dem entlockt, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, beim Essen geht manchmal bei großen Weinen so ein bisschen die Größe verloren. Also man sollte es dann sicherlich kombinieren, dass man den Wein auch in einem großen Schluck mal ohne Essen probiert und dann nochmal zum Essen. Also es ist, im ganz normalen Essen würde ich nicht unbedingt immer die ganz großen Weine, sondern vielleicht eher die mittleren trinken, zum Durchtrinken, weil dann doch vielleicht von der Größe ein bisschen verloren geht beim Essen. Also es ist eine schwierige Sache. Wir haben auch im Restaurant sogar schon mal Lafite getrunken. Kürzlich erst, ne? das hat auch funktioniert, aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht, wenn man es solo getrunken hätte, vielleicht noch ein bisschen mehr Klick gemacht hat.
Und alleine dann lieber den Wein oder in Begleitung? Also zählt der Wein dann...
Nur in Begleitung, nie alleine. Nie alleine,
okay. Nie alleine. Weil du sagtest eben so Vakuumglocke und das klang so nach alleine und ich bin mit mir und bitte redet nicht mit mir, ich bin jetzt gerade unansprechbar und darauf konzentriert.
Aber Wein nie alleine. Das also überhaupt Alkohol allein trinken, finde ich grusig. Das ist schon, da hätte ich Angst vor.
Wann trinkst du sonst? Also gibt es einen Alltagswein, den du hast, wo du sagst, Riesling, Liter, Winzer, bla bla bla, so von Montag bis Donnerstag mein Alltagsgetränk, oder ist Wein immer was Besonderes?
Also wir haben, inzwischen haben wir 4 Tage die Woche, wo wir kein Alkohol trinken. Deswegen ist an den 3 anderen Tagen Alkohol immer was Besonderes. Und dann trinkt man sehr bewusst und auch was, nehmen auch was Spezielles, wo wir gerade Lust drauf haben. Also den Alltagswein, das haben wir eigentlich nicht mehr. Allein auch um, halt, Alkohol ist Alkohol, das muss man, denke mal, so ein bisschen einschränken. Also 3-4 Tage die Woche trinken wir keinen Alkohol.
Gibt's irgendeinen Beruf, den du trotzdem noch mal gerne gemacht hättest, außer vielleicht Lehrer, was ja der Ursprung war, außer Koch, was du dann doch gelebt hast, außer Sommelier und Weinhändler, was du ja jetzt in dem Sinne auch noch bist? Also hattest du mal so einen heimlichen Traum, wo du sagtest, dass...
Also Wein, meine Idee ist, ich weiß nicht, ob ich es noch mal schaffe, noch mal Geologie zu studieren, weil ich endlich ein bisschen mehr Ahnung haben möchte von dem Boden, auf dem der Wein auf dem der Wein wächst.
Ja,
das ist, könnte ich in Bochum machen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann noch mal die Kurve kriege, das als Gasthörer dann natürlich.
Aber dann auch nur in Bezug des Weines. Also ja. Das ist dann schon letztlich der ausschlaggebende Punkt und darum dann Geologe zu werden. Mhm. Hältst du es für die wichtigste Komponente beim Wein? Also, dass der Boden das Ausschlaggebende und Prägnante bei dem Wein ist?
Ja, das ist für mich das, was ich am schwersten durchschauen kann, weil es so kompliziert ist. Von den Zeitabläufen, von den Bodenschichten und von allem. Deswegen möchte ich da nochmal, hätte ich gerne nochmal so einen richtigen Durchblick.
Glaubst du, man kann den Boden rausschmecken? Gibt es ja viele Thesen drüber. Manche sagen überhaupt nicht, andere sagen, ja klar kannst du Schiefer schmecken. Also da, und damit meine ich nicht den Petrolton, also da weiß ja nahezu jeder, dass er aus dem Schiefer kommt.
Erde schmeckt nicht, das ist schon richtig. Aber ich denke mal, dass die Stoffe, die Wurzeln aufnehmen, einen geschmacklichen Einfluss auf den Wein haben.
Auch Geschmack abgeben? Also dass man die durch die Mikroporen letztlich im Wein dann spüren kann? Oder sind es Entwicklungen in der Traube, die durch die Stoffe ausgelöst werden und verschiedene Aromkomponenten oder verschiedene Strukturen?
Gute Frage.
Ja, dafür sollst du ja studieren, genau. Was frage ich jetzt eigentlich? Das haben wir eigentlich geklärt. Ja, ich wollte nur so die Grenzen ausloten.
ich meine, es hat ja einen riesen Einfluss. Irgendwie das ist ja da. Das, man muss ja noch wissen, wie es dann rübergebracht wird.
Ja. Kann aber auch keiner erklären. Das finde ich so bedauerlich. Also ich habe schon so viele gefragt, also auch im Zuge meiner Tätigkeit. Und es kann nicht wirklich jemand fundiert erklären. Es sind teilweise Thesen. Es ist wissenschaftlich nicht fundiert, wie so viele Dinge. Also selbst die alkoholische Gärung ist ja wissenschaftlich noch nicht komplett aufgelöst. Mhm. Weil halt kein Kommerz wirklich dahinter ist und niemand wirklich Geld dafür in die Hand nimmt. Das finde ich eigentlich so traurig. Also es ist eine Wissenschaft, die seit 4, 6, 8.000 Jahren irgendwie existent ist, wo man sich mit beschäftigt, was man aktiv lebt oder manchmal auch inaktiv, aber lebt. Und eigentlich so tiefsinnig kann das keiner irgendwie...
Ja, ist die Frage, muss das sein? Darf es nicht auch noch Geheimnisse um den Wein geben?
Stimmt, aber die Weiterentwicklung könnte man da ja noch weiter vorantreiben, dass man sagt, okay, wenn ich das verstehe und verstehe, warum der Boden so ist, und den Wein so beeinflusst, kann ich das noch mehr intensivieren oder für die Rebsorte noch mal anders oder dann vielleicht auch in anderen Rebsortensegmenten denken, dass man das einfach anders angeht.
Also dann, die Weinproduzenten müssen das wissen, aber der Weinkonsument nicht. Der muss die Mystik behalten.
Stimmt, sonst wird es zu verkopft. Und sonst versucht man es nur noch mehr in Rastern zu sehen und ja. Gibt es einen Ort, wo du gerne mal gearbeitet hättest? Du warst jetzt von vorne bis hinten Residence, aber gab es irgendwie mal so ein Restaurant, wo du gesagt hättest, du, mal für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, für eine kurze Auszeit, würde mich das...
Schwarzen Adler
in Oberbergen.
In Oberbergen.
Ja. Aber ist es dann nicht so, rein wahrscheinlich provokant gefragt, eigentlich nicht das Gleiche gewesen, was ihr gemacht habt? Also dieses eigentlich urklassische, dieses schon bewusste Wein, Karten und Sommelier-Leben und das halt alles nur ein bisschen mehr?
Ja, ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht, also wir waren, ich weiß nicht, war das 20 Jahre her, waren wir bei Martin Berasategui in Spanien.
Ja.
Und da hat mich fasziniert, dass der Tisch leer war. Also ich hätte dann gern auch schon mal in so einem Restaurant gearbeitet, was so halt einen ganz anderen modernen Umgang damit hat. Nicht wie in der Residence, wo der ganze Tisch voll Besteck und Gläsern war. Also dieser etwas, ich weiß nicht, wie soll man das nennen?
Spartanische.
Ja, genau.
Oder ja.
Sowas vielleicht.
Ja.
Und dann, ja, du musst auch keine Riesenweinkarte haben. Du kannst auch mit wenig Sachen viel, viel Spannung erzeugen. Das wäre es vielleicht nochmal gewesen.
Was für dich eine optimale Größe für eine Weinkarte? Weil es gibt ja Weinkarten mit 3000 Positionen, es gibt manche mit 100. Ihr hattet, glaube ich, so um die 800, 900 ungefähr. Ja. Ne?
Also ich denke mal, um gut zu arbeiten, reichen 400, 500, 600 aktive Weine.
Ja.
Ich zähle jetzt mal alles das ab, was keiner trinkt, was da eh drin liegt, weil es teuer ist oder irgendwann mal angeschafft worden ist. Also so aktive Weine, die wirklich laufen, 300, 400, 500, das reicht eigentlich.
Können die Aktiven aber nicht nur aktiv sein, weil der Rest Kram noch da rumliegt? Also wenn ich nur die Aktiven hätte, wäre dann die Weinkarte nicht auch ein wenig spartanisch? Also wenn ich jetzt nur zu Sancerre-Zeiten nur Sancerre da drauf habe und halt keinen Mentosalon, keinen irgendwie, wo ich hin wieder mal so ein bisschen mitspiele oder keinen Baron de L oder wie auch immer, sondern nur den Standard Sancerre, der halt dann trotzdem zu 90% oder 95% getrunken wird, hätte der dann trotzem noch die Präsenz, wenn da eben Baron de L draufsteht?
Vielleicht wäre es dann eine Karte mit Schwerpunkten, dass man nicht jetzt einen Australier und zwei Kalifornier und sowas haben muss, sondern sich konzentriert
auf
drei Französische, drei Deutsche, zwei Schweizer oder so. Ja, wir waren essen in, wer ist das, Marktbreit, der hat nur fränkische Weine, aber in welch einem Umfang, das ist unglaublich, das finde ich auch toll. Wenn man sich wirklich, wir sind hier, das ist unser Gebiet, wir spezialisieren uns darauf, das ist doch viel besser, als wenn ich zwei Neuseeländer, zwei Australier oder so. Das
finde ich. Flickenteppich dann.
So Alibi-mäßig ist das. Ja. Wir müssen auch was von da haben. Wir müssen auch was von da haben.
Wie wäre in deinem Sinne eine optimale Einteilung einer Karte? Wir haben es ja klassisch nach Region. Das ist ja meistens irgendwie Region, danach kommt dann irgendwie Winzer, dann kommt Rebsort, dann Qualitätsstufen. Ist das wirklich so die extrem smarte Gestaltung einer Karte oder werden Definitionen über die Rebsorten oder über die Klimazonen oder über die Geschmacksbilder oder über die Jahrgänge, vielleicht halt nur die 90er, dann nur die 80er?
Also zum Ende der Zeit einer Residenz wollte ich die Karte eigentlich völlig umstrukturieren nach Geschmacksbildern.
Ja.
Also jetzt mal so plakativ, der unkomplizierte Weißwein für jeden Tag, der komplexe Weißwein mit irgendwie was, der besonderer Weißwein mit Charakter, also was weiß ich mal, von Maische vergoren bis irgendwie was. So 5, 6, 7 Stufen dann zu haben, dass der Kunde da was mit anfangen kann. Obwohl man macht sich dann als Sommelier auch so ein bisschen, ein klein bisschen überflüssig, wenn man das macht.
Nicht manchmal aber auch das Leben schwerer und dann trotzdem präsenter, wenn man es ja trotzdem umso mehr erklären muss. Wäre manchmal dann auch, doch, ja, dass man gerade dann darin seine Aufgabe sieht und das eigentlich neuzeitlich denkt, hätte ich fast gedacht.
Ja, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft, aus irgendwelchen technischen Gründen.
Ja. Oder anderen.
Oder anderen.
Ja. Gab es mal einen Weinladen, der dich beeindruckt hat? Also war es der, wo du deinen 59er Pomar gekauft hast oder irgendwie? Also du hast ja schon viel gesehen, weil ihr viel reist und vor allen Dingen auch viele dieser authentischen Weinläden, aber einer der...
Ja, da gibt's glaube ich mehrere. Einer in Südfrankreich in Montpellier. Da bin ich reingekommen und da gab es alle Weine, die ich sonst nirgendwo bekommen habe. Also da stand, was weiß ich, Rouleau neben Rayas neben, also alles, was du, was das Herz begehrt hatten. Ich habe den Typ nur angeguckt und habe gesagt, was ist denn hier los? Ach, sie kannten uns nicht. Das war, ne, das war da, das war unglaublich. Und dann.
Ja, das nachher gibst du bitte nur mir.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Natürlich gibt es nicht mehr.
Und dann gab es in Chavignol einen ganz kleinen Weinladen. Da hast du von den ganzen Stahlwinzern da in allen Größen, Magnumflaschen, in verschiedenen Jahrgängen
bekommen. Herrlich.
Den gibt's schon lange nicht mehr. Da haben wir noch eine Magnum von Cotard mit dem falschen Etikett Chavignol. Also
ja.
Da hat der Strafe höher bezahlt.
Der
muss Foncier draufschreiben. Ja, ja. Aber er hat groß Chavignol draufgeschrieben. Hat die Strafe bezahlt, das war ihm egal. Hauptsache, er konnte auf seinem Sancerre Chavignol draufschreiben.
Ah, wow. Ist,
ja. Die haben wir noch eine.
Ach, ist ja krass. Aber das hat er nur über kurze Zeit gemacht, nicht? Ich glaube, in ein, zwei Jahren, oder?
Ja, das wird ihm dann zu
teuer werden.
Zu teuer geworden sein.
Ja. Was muss ein guter Weinladen können? Muss der so diese Klassiker haben oder eher Individualitäten, also ähnlich wie bei einer Weinkarte wahrscheinlich, oder kann man das so gar nicht sagen, sondern das Gesamtbild muss stimmen?
Er muss die Weine haben, die ich gerne hätte und bei ihm kaufen kann.
Hm.
Also schon das Besondere. Nicht jetzt rauf und runter, was man kennt, sondern so sehr, 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 sehr spezielle Sachen. Und muss natürlich auch beraten können. Wenn man das nicht auf Anhieb sieht, was man gerne hätte, dass man fragen kann, ob sie sowas in der Richtung oder in der Richtung haben. Da gibt's auch ein paar sicherlich Leute, die das gut erklären können. Dann.
Und die dann auch sehr prägend sind, also die dann, ja, finde ich auch. Gibt's für dich eine Person, historisch oder aktuell, die mehr oder weniger fast am meisten für die Weinkultur in Deutschland getan hat?
Bernhard Preuer.
Ja.
Graf Matuschka.
Ja.
Das waren so die am Anfang. Dann natürlich hier die Pfälzer, Christmann Mosbacher, die Gruppe, die das mit den großen Gewächsen ans Laufen gebracht hat. Keller, Franz Keller sicherlich.
Mhm.
Der Vater schon und jetzt der Enkel, der sehr viel macht für den Wein. Salvay, der alte Salvay, der in den 90er Jahren sein ganzes Konzept über den Haufen geworfen hat und von vorne angefangen hat. Und sein Sohn das jetzt macht für den Weißwein. Das ist schon Huber natürlich, Bernhard Huber, der Vater.
Hm.
Fürst, für diese finessenreichen, feinen Weine. Von Fürst, Weiß oder Rot, das gibt es nicht nochmal in Deutschland. Das ist unglaublich gut.
Mhm.
Schneidmann fand ich so toll in den Nullerjahren, wie der durchgestartet ist. Rudolf May, wie der aus dem Nichts sich an die Spitze des Silvaners katapultiert hat. Und da gibt's viele.
Mhm. So immer ungerecht, ne? Also jede Liste lebt ja von denen, die nicht genannt werden.
Ja. Ja.
Und die einen dann irgendwo auch begleitet haben und
ja.
Die einen dann auch ja bereichert haben über all die Jahre. Welchen Ausbaustil magst du eigentlich? So mehr oder weniger, kann man das irgendwie überhaupt in Worte kleiden oder kann man das irgendwie kategorisieren oder ist es ohnehin so allumfänglich?
Ja, eigentlich der Ausbaustil, der den Wein am puristisch rüberbringt, der relativ wenig Einfluss hat.
Hm. Aber nicht Natürlichkeit in Richtung Natural Wine oder möglichst unbehandelt oder unbedarft oder doch?
Behandelt schon. Also darf schon was mitgemacht werden. Auch geringe Schwefelung. Weil ich finde, wenn du gar keinen Schwefel hast, dann geht Rebsorte, Jahrgang, geht alles verloren irgendwie. Also schon eine gewisse Schwefelung. Charakter muss es haben. Ecken und Kanten muss der Wein haben. Der Ausbaustil, ich glaube, da gibt es viele Wege, dahin zu kommen. Mhm. Ob du nur Holz hast oder Amphore oder Betonei. Die Kombination, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich mir auch noch nicht so die abschließende Meinung. Ich denke mal, dass es viele Wege gibt nach Rom und viele Möglichkeiten, spannende Weine zu machen. Auch wenn er nur im Edelstahl ausgebaut ist, gibt's auch tolle Sachen. Das ist, ich war nie so der Meinung, das muss ins Barrique, das muss ins große Holz, das darf in kein Holz sein, oder? Das hat mich auch nie so wirklich gestört.
Der Wein muss funktionieren, ja. Dann am Schluss oder nicht funktionieren, sondern muss eine eigene Identität haben,
ja,
und dann.
Genau, ja.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Chateau Rayas natürlich, was denn sonst?
Und nur 90, oder?
ja, am liebsten, ja, am liebsten.
Kannst du dir Rayas mit Schrauber vorstellen?
Also der Weinkeller ist so knüsselig, da passt kein Schraubverschluss rein. Das muss mit Korkenverschluss
werden. Ja. Aber wäre für dich auch kein Grund, den Wein nicht mehr zu kaufen? Also so...
Wenn ich mir es leisten könnte, würde ich mir Rayas auch mit Kronkorken oder Glasverschluss kaufen. Ja. Das wäre mir dann egal. Aber der Preis ist ja eher das Hindernis dafür.
Mittlerweile, ja. Findest du es denn noch gerechtfertigt? Also wenn ein diesen Preis aufruft, ist ja nicht der einzige, der, sag ich mal, teurer als 12,50 Euro ist, zumindest eine Einzelflasche, findest du das denn angemessen, weil der Geschmack so außergewöhnlich ist, oder sagst du einfach, das ist, eigentlich macht das alles kaputt und der Kommerz ist schade, dass es so auch denen selber manchmal im Wege steht.
Das ist ja Spekulationsobjekt, ja. Ist das ja. Das hat mit dem eigentlichen Wert des Weines nichts mehr zu tun. Das ist, also ich denke mal, die Weinproduktion, die hört spätestens bei 100 Euro pro Flasche auf. Die Kosten dafür oder die ganzen Umstände. Alles, was drüber ist, ist ja Spekulation.
Mhm. Und es war uns im Restaurant dienlich oder eher hinderlich? Also manchmal dienlich insofern, dass wir natürlich dann auch, wenn wir den auf der Karte haben, können wir mehr als die üblichen 5% aufschlagen. Weil wir wissen, okay, wir haben den. Oder war es hinderlich, weil wir ohnehin nur an dem Preis gemessen wurden und sowieso immer den falschen Preis letztlich dafür nehmen?
Also die waren ja oft nur dazu da, damit die Leute sehen, das ist eine gute Weinkarte. Hm. Die waren, diese Petrus und Co., die waren ja für das Image da. Das ist, dann hatten wir mal die Taktik, wir hatten so viele Bordeaux noch im Keller. Dann habe ich mal Chateau Margaux günstig auf die Karte gesetzt. Der war natürlich in 3 Wochen weg. Das war dann auch nicht so prickelnd. Ne?
Das fanden dann alle gut.
Hast das Zeug, dann ist das nicht mehr da. Weil das, was du einkaufst, musst du ja irgendwie auch verkaufen. Du musst ja auch das muss dem Gast Spaß machen, das muss dem Betrieb Spaß machen. So. Da so diesen Mittelweg zu finden. Mhm. Wir haben es dann halt nur gemacht, wenn dann nur noch eine Flasche da war, dann haben wir einen Mondpreis dahinter gesetzt, damit er nicht auch noch weg ist. Mhm. Also es ist, denke ich mal, muss man sehen.
Die Erfahrung und Balance, die man auch dann herausfindet, was man auch nicht vermitteln kann, finde ich, das ist immer so eine Gefühlssache. Auch über die Karte zu schauen und zu sagen, die ist harmonisch kalkuliert. Das ist manchmal gar nicht, wo man sagen kann, okay, da stand jemand mit dem Taschenrechner, sondern ja, das gibt ein Bild, es gibt ein Gefühl, es gibt hat eine Identität und dann...
Ja, das haben wir nie gehabt, dass du auf jeden 300 Euro oder sowas aufschlägst. Ja. Wir haben also wirklich am Anfang mit, vielleicht wenn wir nicht Euro, Prozent, am Anfang vielleicht mit 400% gerechnet und dann ging das runter. Mhm. Bei den teuren Weinen waren es dann noch 80% oder 100%.
Ja, ja. Man letztlich seinen Serviceaufwand dann trotzdem relativiert bekommt in der Form. Wenn du so viel fragst, bei den Winzern so viel zuhörst und so neugierig bist und das jetzt auch schon mehr als 3 Jahre, glaubst du, du könntest selber Wein machen?
Nein. Wir haben 16 Stücke Riesling und ich sehe jedes Jahr, wie schwer es ist, da einen Wein draus zu machen.
Okay.
Also mit allen Hindernissen, mit Wespen, falschen Mehltau, echten Mehltau, Vögel, will nicht gären, will nicht durchgären und oxidiert und alles. Also es ist, ich weiß, ich habe sehr viel Respekt davor.
Und du hast die oder ihr habt die gepflanzt, weil ihr den Plan hattet, selber Winzer zu werden? Oder war das niemals wirklich ein Thema?
Nö, das war alle. Nee. Da ist so eine weiße Wand halt.
Okay.
Und da muss
die sollte schön werden.
Da muss ein bisschen was hin.
Okay.
Dann haben wir das ein bisschen ausgedehnt hier. Aber es ist mühsam. Es ist echt mühsam. Ja.
Finde ich auch, also wertschätzt eigentlich fast jeder, der wirklich intensiv sich mit dem auseinandersetzt und eigentlich sieht, also welche Arbeit die Winzer in der Form und dort leisten. Grundsätzlich lieber analog oder digital?
Gemischt.
Kann man es zwischen Beruf und Privat teilen? Also hast du beruflich eher digital und privat oder überall gemischt und die beiden besten Seiten
weiter? Überall gemischt.
Ja. Und dann Buch oder Film?
Film, glaube ich.
Lieblingsfilme?
Das Meer in mir. Das ist ein spanischer Film.
Hat noch nicht gesehen, aber in der Tat schon gehört.
Der war unheimlich berührend. Und also ich gucke unheimlich gerne von französische Filme her.
Ja.
So von der Stilrichtung her.
Gibt es einen Weinfilm, den du empfehlen kannst? Weil ich finde, es gibt zu wenig Weinfilme.
Es gibt doch einen aus Burgund.
Der Wind und der Wein.
Ja, genau.
Ja.
Das fand ich ganz gut, weil da auch gut recherchiert war.
Fand ich auch. Erstaunlich gut dargestellt, nicht so plakativ.
Ja.
Nicht so sideways-story-mäßig, sondern mit einem gewissen Tiefsinn trotzdem. Ja. Schön, es gab so die übliche Liebesgeschichte, aber trotzdem eben auch ein bisschen Trage. Also, ja, stimmt. Einer der schönsten Burgundischen und überhaupt Weinfilme. Aber erstaunlich, dass dieses Thema niemals wirklich aufgegriffen wurde. Mhm. Kann man, glaube ich, nicht so transportieren, was eigentlich total irgendwie schade ist.
Ist ja auch schwer, so Wein im Fernsehen darzustellen. Ne? Christina Fischer ist da letztendlich auch dran gescheitert irgendwie. Das ist irgendwie, klappt das nicht mit Wein. Mit Essen klappt es, obwohl die Leute kochen trotzdem nicht. Hinterher, aber beim Wein ist es irgendwie.
Na, ich glaube, dass es mehr Prozesse beim Kochen gibt, die man nachvollziehen kann, beim Wein nicht. Du machst halt eine Flasche auf, gießt die ein und dann erzählt dir irgendjemand über was, über Aromen, was man nicht nachvollziehen kann und dann ist irgendwann schnell langweilig. Und von dem her ist es, glaube ich, da schwieriger und diese ganzen, die Prozesse beim eigentlichen Produzieren vom Wein interessieren auch nicht wirklich jeden. Und da ist das Thema schnell auserzählt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schade da, oder das Bedauerliche dabei. Was ist dein Ausgleich? Hast du ein Hobby oder irgendwas?
Ja,
du hast jetzt so viel Zeit als Sommelier-AD.
Auch Yoga, klar, auch.
Ja.
Auch jetzt schon seit 10 Jahren machen wir das schon, ne? Wandern.
Schön. Immer durch Weinberge oder?
Das auch hier durch. Nö, auch in Alpen oder. Also auch schon so ein bisschen höher, sowas. Das ist es im Wesentlichen. Ne?
Ja. Und Wünsche, Ziele, Gedanken, Pläne?
Gesund bleiben, lange Wein trinken können. Dass die ganze Familie gesund bleibt, lange Wein trinken. Das ist vielleicht etwas, dass die Kriege langsam mal aufhören auf der Welt. Das ist ein frommer Wunsch.
Ja, Alfred hat eine Meinung. Alfred hat immer Visionen. Alfred war neugierig, Alfred hat sich auf die Sachen eingelassen, auf die Weine eingelassen und hat es aber geschafft, und das finde ich so unglaublich interessant, den Brückenschlag hinzulegen von seinen Gästen hin zu den innovativen oder manchmal auch sehr traditionellen Weinen. Darum konnte er sich in den Wein der Loire fallen lassen, als die meisten nur Parfumé oder Sancerre kannten. Darum hat er das Beaujolais wiederentdeckt. Darum ist er so wahnsinnig geschmackstreu. Darum liebt er Wein. Und darum ist er eine so großartige Bereicherung der deutschen Sommelier-Landschaft. Und darum hat mich zuletzt Sebastian Georgi in seiner Episode Alfred Vogt als einen der besten Verkoster gewürdigt. Vielen lieben Dank für deine Inspiration, für dein Sein, für deine Beständigkeit und einfach für dich, lieber Alfred. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die Unterstützung, fürs bei uns sein. Und dafür, dass ihr es ermöglicht, dass ich mich nicht zuletzt auch auf die nächste Woche freuen kann. Denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich eben auf die kommende Woche. Ich freue mich auf den kommenden Freitag. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Ich freue mich auf den großartigen Master of Wine auf Jannik Schumann.
Ja, hallo, hier ist Daniel Mariano vom Weinhandel aus Bochum, Terroir Unlimited, und ich soll ein paar Worte zum hervorragenden Ausnahmesommelier Alfred Vogt sagen. Unsere gemeinsame Zeit ist jetzt bestimmt schon knapp 25 Jahre her. Damals bin ich in der Residenz angefangen als ganz normaler Kommi nach der Lehre. Klar, mit dem Fokus, ich würde gerne Sommelier werden. Die Stelle war seinerzeit noch belegt, und ja, da habe ich meine ersten Schritte gemacht mit Alfred. Das erste halbe Jahr eher ganz sachte, ganz ruhig, so wie man ihn vielleicht auch kennt. Und als dann mein quasi Vorgänger gegangen ist, hat er mich dann unter seine Fittiche genommen und mich langsam rangeführt, was dazu geführt hat, dass er, klar, Mentor kann man dann in dem Fall schon sagen. Was man auch tatsächlich heute noch sieht in unserer Weinhandlung, wir haben eine starke Affinität zur Pfalz. Das hatten wir damals schon, als so dieses ganze große Gewächs und also Anfang der 2000er, als das alles so rauskam. Und wir hatten uns sowieso irgendwie so ein, ich würde das heutzutage, würde man das wahrscheinlich schon fast Fetisch nennen, wir hatten so eine wirkliche Liebe zur Pfalz. Wir haben dann irgendwann so im Spleen, während des Service, wo auch sehr viel gelacht wurde, weil der Alfred ein sehr, sehr, sehr humorvoller Mann, junger Mann ja immer noch ist. Und wir haben dann irgendwann angefangen, über eine reine Kirchenstückkarte nachzudenken, wahrscheinlich 20 Jahre vor der Zeit, wo man sowas hätte machen sollen. Was aber auch dann dazu geführt hat, dass, wenn ich in der Residenz angerufen habe, habe ich mich mit Herr Kirchenstück gemeldet, weil ich vielleicht manchmal keine Lust hatte, meinen Namen zu sagen, den ich... Weiß ich auch nicht warum. Fakt ist, er wusste dann immer sofort, wer am Telefon ist, und dann haben wir halt unsere Sachen besprochen. Ja, so waren das waren so ein paar Highlights. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde erzählen. Nichtsdestotrotz, also zum Alfred. Der Alfred ist, glaube ich, einer der ganz, ganz Großen des Business gewesen und auch heute noch. Ruhig, sachlich, immer sehr präzise in dem, was er sagt. Sehr eloquent, wenn er was sagt, aber es hat halt auch immer Gewicht. Der sagt meistens vielleicht auch nicht so viel, aber es passt meistens immer wie die Faust aufs Auge. Und ich glaube, das zeichnet den Alfred auch aus. Er ist kein lauter, er ist eher etwas zu leise vielleicht, oder auch, nee, vielleicht auch gar nicht. Und im Prinzip eigentlich das Paradebeispiel vielleicht für einen extrem guten Sommelier, ein bisschen zurückhaltender, sehr, sehr stark am Gast, immer das Wohl des Gastes im Fokus und im Prinzip, ja, auch immer seiner Zeit voraus, würde ich mal behaupten, weil wenn ich an die Weine denke, die heute gehypt oder modern sind, Stichwort Jura, Stichwort Loire, das hatten wir schon alles, das wollte halt nur keiner. Und da ist er immer, glaube ich, schon und immer noch ein Trüffelschwein gewesen. Und wahrscheinlich auch immer noch, wir haben ja immer noch Kontakt, aber jetzt eher freundschaftlich, nicht mehr professionell. Es gibt noch sehr viel zu erzählen, aber ich glaube, das würde jetzt hier auch einfach mal den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, Alfred Vogt, einer der ganz Großen unserer Zunft.